Wie ist denn eigentlich der Treibhauseffekt? Was ist denn das eigentlich für ein Mechanismus? Der ist gar nicht so schwer, aber und den mal einmal zu verstehen, dann kannst du den nicht wieder entverstehen. Du kannst da nicht mehr wirklich dran zweifeln, dass der existiert, weil du verstehst jetzt, wie es eigentlich zustande kommt. Und das gilt für ganz viele Sachen. Das ist ganz wichtig, dass mehr Leute einfach so ein Grundverständnis haben. Die müssen jetzt nicht da Formel dazu aufschreiben können. Die müssen einfach wissen, wie sind denn eigentlich die Zusammenhänge?
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sitze ich im Podcast-Studio der Waldakademie und Tobias hat gerade frisch an die Wand Akustikpaneele geschraubt. Das sieht jetzt sehr professionell aus, hört sich hoffentlich auch so an. Und wenn ich sage, ich sitze hier, stimmt das nicht. Wir sitzen hier zu dritt. Tobias regelt da hinten an den Monitoren alles und hier neben mir schön in unseren Sesseln sitzt Jens Schröder.
Hallo.
Du bist Wissenschaftsjournalist, du machst mindestens zwei Podcasts, sag mal du als Physiker, das ist so der läuft glaube ich seit 2018,
kann genau, sein. Ja.
Also ziemlich lang schon und dann hast du ein neues Produkt, jetzt mal ganz in Ruhe.
Genau.
Ja, das kann sein, dass es nicht durchgehend läuft, aber irgendwann wieder aufploppt. Im Moment läuft es auf jeden Fall. Klimapodcast, wo ihr von der Lithiumbatterie bis zu Wolken und allen möglichen Dinge erklärt, aber in Ruhe und positiv. Mhm. Es gibt ja viel Schreierei im Moment und da sind wir eigentlich schon voll im Thema drin. Also erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich bin ja immer mal wieder hier zu Gast und jetzt schon länger nicht mehr. Und ich habe die Abzweigung auf der Hauptstraße in Wershofen noch gefunden. Habe mich sehr gefreut.
Da müssen wir mal gucken. Genau so haben wir uns nämlich kennengelernt. Du als Geo-Chefredakteur damals und ich als letztendlich war ich ja dein Mitarbeiter sozusagen.
Ja.
Du hast ja das Magazin Wohllebenswelt, was es ja auch schon länger nicht mehr gibt, betreut. Und dann haben wir ja zum Mittagessen zusammengesessen und da haben wir eben den neuen Studiengang ausgebrütet, sozial-ökologisches Waldmanagement, der, das haben wir hier im Podcast ja schon öfter besprochen, sehr erfolgreich gestartet ist, allerdings nach 4 schweißtreibenden Jahren. Und angefangen hat das hier. Ne?
Ja.
Im Sommer 2020, August war es, glaube ich.
Ja, wir sind nicht hier im Podcast-Studio, sondern quasi 150 Meter unten in der Gaststätte, wo wir Mittag gegessen haben.
Ja, ja, genau. Cool. Ne? Und dann haben wir uns, also wir haben uns immer wieder natürlich gesehen, auch in Hamburg und so, aber das letzte Mal in Eberswalde, weil du moderierst nämlich auch und wirklich echt klasse. In dem Fall sogar auf Englisch. Was für mich ja eher problematisch ist, für dich nicht. Und zwar ging es da um das große Jane Goodall-Event. Das das weißt du nicht, Jens, aber das habe ich hier den Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern auch natürlich auch schon erzählt. Das war wirklich total bewegend und es ist toll, dass du es gemacht hast. Also es war echt cool.
Also bei diesem Jane Goodall-Abend, Evening of Hope, ich muss sagen, ich hatte, obwohl ich ja mich viel mit Wissenschaftsjournalismus, mit der Vermittlung von Wissenschaft beschäftigt habe, ich wusste, wer Jane Goodall war, ich kannte so grob ihre Geschichte, aber ich hatte jetzt nicht so eine wahnsinnige Beziehung zu der. Und Leute, die ich erzählt habe, ich moderiere da dieses Event mit Jane Goodall zum 90. Geburtstag dieser Ikone der Umweltbewegung, des Umweltschutzes, Naturschutzes, waren total neidisch und wollten unbedingt auch dahin. Es war aber sofort ausverkauft. Und jetzt verstehe ich aber auch, warum diese Frau so eine große Aura hat. Also die stellt sich da auf die Bühne mit ihren 90 Jahren, redet eine halbe Stunde. Das gab ja noch mehr Programm. Du warst ja unter anderem auch da mit von der Partie. Und man sitzt da und denkt sich, okay, das meiste, was sie jetzt erzählt, das wusste ich jetzt schon über sie. Und trotzdem ist man absolut in den Bann gezogen von dieser Frau.
Ne? Ja. Also die ist auch, ich habe das Glück gehabt, die den ganzen Tag zu sehen, die ist auch echt auf Zack. Mhm. Ne? Also klar, auf der Bühne, da ist sie Profi, ne? Das merkt man, aber wirklich ganz ruhig, ne? Jedes Wort sitzt und auch für Leute, die nicht so gut Englisch sprechen, ja, gut verständlich, ne? Was ich persönlich sehr wichtig finde, wenn man Botschaften vermitteln möchte, aber auch so den ganzen Tag über wirklich sehr klar. Also was sie will, wie die Situation sofort einschätzt. Also ich sage das nicht, weil sie 90 ist und nach dem Motto, die ist noch sehr klar. Nee,
wenn die 40 wäre, wäre das auch beeindruckend.
Wäre das auch beeindruckend, genau, ja. Wie die damit umgeht. Also sehr freundlich, aber sehr bestimmt.
Was ich ganz toll fand, war irgendwie diese Kombination von euch beiden dann auf der Bühne. Es gab ja dann eben auch dieses Gespräch, wo ihr beide mit von der Partie wart. Und das war natürlich ein toller Anlass, weil sie hat sich ja gewünscht, mit dir mal zu sprechen, weil sie dein Buch gelesen hat. Mhm. Das war für mich als Moderator auch eine tolle kleine Einstiegsstory. Und das Interessante für die Leute da im Publikum, glaube ich, war auch, dass sie deswegen dich gern sprechen wollte, weil sie eine gewisse, nicht Seelenverwandtschaft, aber so eine gewisse Verwandtschaft im Denken gesehen hat oder auch in den Konflikten, die ihr so aushalten durftet während eurer Arbeit. Sie hat ja in den, was war das, in den 60er, 70er Jahren angefangen, die Schimpansen zu erforschen, so intensiv, wie das noch nie vorher passiert ist, und hat dann so eine sehr starke Empathie auch in der Art, wie sie über die Schimpansen gesprochen und geschrieben hat in Tansania entwickelt. Da wurde sie wahnsinnig für belächelt und kritisiert und nicht ernst genommen, weil das machte man nicht. Man hatte nicht Empathie für diese Wesen, man musste die durchnummerieren und nicht Namen geben. Und dir ist es ja ein bisschen ähnlich, oder geht es ja ein bisschen ähnlich, wenn du Empathie sozusagen hervorrufst durch deine Bücher, durch deine Reden für Pflanzen, für Bäume zum Beispiel, dann wird das ja auch nicht von allen immer nur gutiert. Und das hat sie verstanden, dass ihr da euch ähnlich wart. Nur bei Jane Goodall ist es so, dass bei ihr sozusagen keiner mehr das hinterfragt. Bei dir, du musst noch 90 werden dafür wahrscheinlich.
Ich habe also noch 30 Jahre Zeit. Immerhin. Wobei sie das auch schon, also sie hat schon, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie schon seit 30, 40 Jahren nicht mehr in der Forschung, sondern ist on Tour. Ne?
Ja, die hat sie ja gesagt, das war so wie so ein Erlebnis auf einer Wissenschaftstagung, wo sie noch als Wissenschaftlerin reingegangen ist, hat sie irgendwann gedacht, Mist, ich muss hier was ändern, und ist als Umwelt-Naturschützerin rausgegangen aus der Tagung. Ja. Also das fand ich auch wahnsinnig sympathisch.
Finde ich echt cool. Und sie hat ja im Prinzip wissenschaftliche Vorfahren in Anführungszeichen in Alexander von Humboldt. Ne? Der hat ja, ich weiß gar nicht, ob das in Kosmos war oder wo er es geschrieben hat, in welchem seiner Bücher, den schönen Satz geschrieben, Natur muss gefühlt werden.
Ja.
Das Emotionale hat er auf jeden Fall immer sehr stark verknüpft. Also was mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, dass er sich seine Maultiere im Hochgebirge nach Intelligenz ausgesucht hat und nicht nach Folgsamkeit, weil er im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen eben davon ausgegangen ist, dass das fühlende, intelligente Tiere sind und nicht eben Automaten.
Jetzt wäre noch wichtig zu wissen, wie hat er die Intelligenz beim Maultier getestet? Fragebogen einfach ausfüllen lassen.
Nee. Der hat natürlich sich auf den Führer verlassen, der die Maultiere da zur Verfügung gestellt hat. Und hat sich auf seine Expertise verlassen. Ich meine, so unterwegs waren ja, das muss man auch fairerweise sagen, war ja die Wissenschaft. Das war ja nicht das einfache Volk, wenn ich mal so nennen darf. Die haben seit jeher eine starke emotionale Bindung gehabt. Ne? Und er hat sich verlassen drauf, weil er hat gefragt, wie sind die Maultiere? Und das eine, das war halt ganz brav und buckelt nicht und so weiter. Und das andere ist halt besonders trittsicher gewesen und kannte sich gut aus.
Okay, ein ortskundiges Maultier.
Ich nehme lieber das. Das war ich meine, das war auch so im Überlebenssinne deutlich, deutlich besser, so auszuwählen und dem Tier was zuzutrauen. Ja. Aber der war also in vielen Dingen, soweit man das rekonstruieren kann, auch so unterwegs, nur der hat es natürlich ein bisschen einfacher gehabt, weil der zu der Wissenschaftselite gezählt hat und der hat ja auch, ich glaube, mehrere Studiengänge absolviert, ne? Und also der hat praktisch von allen Seiten Anerkennung bekommen. Ne?
Ja.
Also der ist schon auch in Frage gestellt worden, so ist es nicht. Ne? Aber ich glaube, der ist etwas schneller durchgestartet als Jane oder ganz geschweige von mir zu reden.
Der wird ja eher heute wieder ein bisschen nicht in Frage gestellt, aber sozusagen, ob er wirklich diese Bedeutung als erster ökologisch denkender Mensch der Welt gehabt hat. Also gibt ja unseren gemeinsamen Bekannten Matthias Glaubrecht, der sagt ja, naja, das war schon ein toller Forscher, aber er muss jetzt vielleicht nicht sozusagen ihn komplett überhöhen, weil manches wird ihm auch so ein bisschen, jetzt sozusagen, wo er so berühmt ist, dann ist er dafür auch noch zuständig und dafür noch, ne?
Ja, also das stimmt schon. Also das ist ja so ähnlich wie mit Charles Darwin. Also der hat auch nicht die Evolutionstheorie erfunden, sondern hat es sehr schön kombiniert. Also das ist ja immer in einem Umfeld, wo Menschen drüber geredet haben. Mhm. Ne, also wir können auch in den Bereich der Forstwirtschaft gehen, die 300 Jahre Nachhaltigkeit, Hans-Karl von Carlowitz, wo man sagt, der hat das sich auch zusammen erfahren, erkundet, der war doch in Großbritannien, England unterwegs, er war in Frankreich und überall da haben Leute schon Sachen gemacht und er hat es halt neu zusammengesetzt. Ne?
Also ja, und das finde ich interessant. Ich habe mal bei einer Veranstaltung neben jemandem gesessen von einem Forstamt, war eine Veranstaltung von Friedwald, diesen Friedhöfen, ist so eine Firma, kann man sagen, ein Unternehmen, die das betreuen. Ja. Und die hatten eine Veranstaltung, wo ich als Geo-Chefredakteur eingeladen war, als Redner. Und saß ich neben jemandem, waren ganz viele Forstleute natürlich da. Und ein jüngerer Mann, jünger als ich, und der sagte, dann wissen Sie eigentlich, der wusste, dass ich manchmal kritisch gegenüber sehr intensiv die Bewirtschaftung befürwortenden und hochhaltenden Leuten waren. Und dann sagte er zu mir, wissen Sie aber schon, dass wir Forstwirte, dass wir die Nachhaltigkeit erfunden haben. Und da habe ich schon ein bisschen innerlich mit den Augen gerollt. Ich dachte, das kriegt, hört man ja oft, das sind dann oft Leute, die dann aber eigentlich gar nicht, die wir kennen, dann noch den Namen. Aber was Hans-Karl von Carlowitz eigentlich gemacht hat, das habe ich gesagt, haben Sie sich mal beschäftigt ein bisschen mit dessen Biografie und mit dessen Begriff von Nachhaltigkeit, was der eigentlich genau damit gemeint hat und wie anders das ist von dem, was wir heute mit Nachhaltigkeit meinen. Das ist ja was völlig Unterschiedliches. Ja, es gibt einen ökonomischen Begriff, für den war ja Nachhaltigkeit für Hans-Karl von Carlowitz eher, also da muss immer genug Holz da sein, um unseren Bergbau hier in Sachsen, glaube ich, ne, voranzubringen. Und er hat immer auch an die nächsten Generationen gedacht. Posteriorität hat er gesagt, ne? Also die Nachfahren sollen, also denen soll es gut gehen. Das ist ja alles ein guter und moderner Gedanke gewesen. Aber dieses Nachhaltigkeit, wie wir es heute sehen, im Sinne von Bewahren auch von Systemen, die für uns wichtig sind, das war ja gar nicht dessen Thema. Das kann man ihm auch gar nicht vorwerfen. Das gab es damals noch nicht, diesen Gedanken.
Ne? Also das muss man sagen, da war wirklich Alexander von Humboldt so der Erste, der diese Zusammenhänge mal bis hin zum Lokalklima, Regen, Trockenheit, Temperaturerhöhung, diese ganzen Sachen zusammengeführt hat. Aber bei Hans-Karl von Carlowitz finde ich immer besonders witzig, es war halt kein Förster, sondern ein Berghauptmann.
Ja, ja.
Man sagt,
und ein Beamter, ein Berghauptmann, der zuständig war dafür, dass immer das Grubenholz da war für die Stollenbau. Ne?
Ne? Und die Forstwirtschaft hat die Erzählung quasi gekapert. Eigentlich müsste der Bergbau, ich meine, gibt es ja in Deutschland ja nicht mehr großartig, der müsste eigentlich das vor sich hertragen und sagen, wir haben die Nachhaltigkeit erfunden.
Ja, und erfunden ist ja dann auch das falsche Wort, das Wort, ich habe mich da mal mit beschäftigt und hat auch Matthias Laubrecht, über den wir gerade schon sprachen, der hat ja sozusagen eine Art biografischen Artikel bei uns in Geo damals geschrieben, daher weiß ich das auch alles. Der hat ja durch diese Reisen der Carlowitz nach Venedig, wo ja auch ein Holzproblem war, die haben ja eben ganz viele Pfähle gebraucht, nach London, wo der große Brand gewesen ist, die brauchten auch plötzlich Holz, um ihre Stadt wieder aufzubauen und so weiter. Und da hat er ist überall hingereist und hat halt gesehen, wie bewirtschaften denn diese knappe Ressource Holz die Leute in diesen Ländern. Und hat sich dann Notizen gemacht. Und es gab auch in England da schon dieses Wort Sustained Use, also nach Sustainability, nachhaltende Nutzung. Und dieses Wort nachhaltend hat Hans-Karl von Carlowitz, ich glaube, in seinem mehrere hundert Seiten starken Werk mit so einem sehr langen Titel genau einmal verwendet. Und das wird dann zu der Urkeimzelle einer ganzen Nachhaltigkeitsphilosophie hochstilisiert. Das ist schon echt lustig.
Ja, es ist schon interessant. Und vor allem hat die sich im Prinzip anscheinend nicht weiterentwickelt, ne, weil es immer noch um die Menge geht. Und selbst das würde, glaube ich, heute den Rahmen sprengen, selbst das stimmt ja laut neuester Bundeswaldinventur nicht mehr. Man hat mehr eingeschlagen in den letzten 5 Jahren als nachwächst, ne, und damit diese Nachhaltigkeit gerissen. Also selbst wenn man sie erfunden hätte, hält man sich momentan zumindest aktuell nicht dran. Ne?
Aber du hast eben von Darwin auch, wir haben ja die ganzen großen Namen, Jane Goodall, Humboldt, Darwin, Carlowitz. Mit dem habe ich mich mal länger beschäftigt. Das ist ganz interessant, was so bei Wissenschaftsthemen und auch wissenschaftshistorischen Themen, was da manchmal für so, so Klischees in den Köpfen der Leute rumspuken. Also bei Darwin denken ganz viele Leute, der ist nach Galapagos gefahren, hat da diese Finken gesehen, die hatten alle verschiedene Schnäbel auf den verschiedenen Inseln und hat gesagt, Heureka, wie so ein Heureka-Moment, hatte auf dem Schiff wahrscheinlich noch diese Evolutionsgeschichte aufgeschrieben, wie das alles funktioniert. Das war ja nicht so. Also der hat das auf Galapagos, auf der Insel, überhaupt nicht durchschaut. Der hat einfach, wie er es überall auf der ganzen Welt gemacht hat, sich wahnsinnig viele Notizen gemacht und sich Proben mitgenommen und Vogelbälge in dem Fall natürlich. Und das ist alles diese Gedanken, wie die Evolution sozusagen fortschreitet und wie die Arten ausgewählt werden. Das hat sich über 20, 30 Jahre entwickelt bei dem, bis er sich getraut hat, das aufzuschreiben. Das war ja quasi auch, das war ja blasphemisch. Das war ja quasi gegen die Schöpfungsgeschichte und so weiter. Das ist ein wahnsinnig langer Prozess und der fand natürlich statt in einer Situation, wo sich viele Leute Gedanken gemacht haben, wenn das alles vor 5000 Jahren mit einem Knall entstanden ist, dann können wir uns einige Dinge nicht so gut erklären. Da passen die Befunde in der Natur nicht unbedingt zu dieser Geschichte. Und er hat dann aber als erster das einmal aufgeschrieben. Es gab einen, der noch vorher...
Ich wollte gerade sagen, es gab noch, den Namen habe ich jetzt aber nicht parat.
Zufällig. Russell.
Und das war ja fast wie so ein Wettlauf.
Wallace hieß der, ne?
Wer's früher veröffentlicht, ne?
Ja, genau. Das war interessant. Alfred Russel Wallace, so hieß der.
Ja, ja.
Und der hat, der war ein so Natursachensammler, der hat so für Museen Sachen aus Asien geschickt. Also das war auch 50 oder so, ne?
Ja.
Und der hat also in den Molukken und da in Südostasien hat er also Dinge gesammelt, Pflanzen, Tiere und hat die nach Europa geschickt und das war sein sein Beruf sozusagen. Und der hat sich diese eigentlich fast dasselbe wie Darwin überlegt, bisschen natürlich nicht so ausgefeilt, aber so. Und dann dachte der Mensch, dieser Darwin, der ist doch Professor, dem schreibe ich das mal. Und dann hat er dem einen Brief geschrieben, ja. Alfred Russel Wallace hat Darwin einen Brief geschrieben und Darwin hat war sozusagen in Jahr 18 von seinem 20-jährigen Nachdenken und sich trauen, sich Mut antrinken sozusagen, um das aufzuschreiben. Und dann kam dieser Brief und dann hat er gedacht, oh, Mist, der hat ja dieselbe Idee, jetzt muss ich aber schnell. Und dann hat er sich wahnsinnig beeilt und es ist schon ein bisschen die Frage, er hat das dann so ein bisschen, er hat den anderen so ein bisschen beiseite gewischt, wobei der das ihm nicht übel genommen hat. Also der war noch Sargträger, als Darwin gestorben ist, Wallace war noch sein Sargträger, einer seiner Sargträger.
Ja, aber da sieht man mal, ne, das ist grundsätzlich immer mehrere. Also wenn ich jetzt nochmal auf Alexander von Humboldt zurückkomme, ich habe auch einiges gelesen, auch einiges im Original von ihm. Und natürlich ist das immer, der hatte ja auch, ich kann mir die anderen Namen so schlecht merken, weil die halt für mich nicht so eine Bedeutung haben. Aber der hat ja gemeinsame Reisen. Ich glaube, es war ein französischer Wissenschaftler, mit dem er unterwegs war. Also, und die haben natürlich auch die ganze Zeit gequatscht. Er hat sich auch mit Goethe und so weiter unterhalten. Die haben sich ja irre viel getroffen und so wissenschaftliche Diskurse gehabt. Und dann entstehen ja auch Ideen, ne? Also er ist halt derjenige, der es zusammengeführt hat, der es aufgeschrieben hat, bei Charles Darwin halt auch. Aber es muss halt auch irgendwann mal jemand machen, sonst wird halt auch nichts draus. Ne?
Das sind halt die Leute, die sozusagen also man sagt ja Quantensprünge dazu, obwohl in der Physik sind Quantensprünge was sehr Kleines, aber man sagt das ja immer für was ganz Großes, komischerweise, die so wirklich so einen Konsens, der in der gesamten wissenschaftlichen Gemeinde so herrscht zu irgendeiner Frage, also der Konsens war ja sehr, sehr lange, der Gott hat die Welt geschaffen und das war mit einem Mal da. Und da sich zu trauen, daraus auszubrechen. Mhm. Und das sind halt wirklich wenige Leute. Wir haben gerade Parallele zur Physik. Wir haben in unserem einen Physik-Podcast gerade eine historische Folge über Johannes Kepler gemacht, der ja nicht der Erste war, der gesagt hat, Leute, die Planeten drehen sich übrigens alle um die Sonne. Das hat ja vorher auch schon, Leute gesagt. Aber der hat rausgefunden, das sind keine Kreisbahnen, sondern elliptische Bahnen. Es hört sich jetzt nach einem Detail an, aber das war völlig absurd für die ganze astronomische Wissenschaft im 15. Jahrhundert und 16. Jahrhundert. War es völlig absurd zu sagen, das sind keine Kreise, weil der liebe Gott macht ja alles perfekt. Das müssen natürlich perfekte Kreise sein, so wie Zahnrädchen. Also wenn da oben sich die Sachen bewegen, das geht nur im Kreis. Und dann kommt er und sagt, das passt aber nicht zu dem, was wir hier durch unsere Fernrohre sehen und zu den ganzen Daten, die über Jahrzehnte aufgeschrieben sind. Das ist eine Ellipse. Und die haben vorher noch alles mögliche andere gemacht, um die Kreise zu retten. So völlig absurd. Modelle, wo sich die Planeten zwar um die Sonne drehen, aber die Erde nicht. Und die Sonne und die sich um sie drehenden Planeten, die drehen sich um die Erde. Dann passte aber auch alles nicht zu den Beobachtungsdaten. Und dann hat er gesagt, Leute, sind Ellipsen, ehrlich, guck mal hier, Ellipse.
Ja, und da hat er ordentlich eins auf die Mütze gekriegt, so ist das
ja
nicht, ne?
Ja, wo der ging eigentlich noch, der hat gar nicht so viel, das war, der Galileo hat wer auf die Mütze
der
bekommen.
Der auf jeden Fall, ist ja nicht hier sogar in Haft gekommen, ja. Ne?
Ja, aber Kepler war nur die Mutter in Haft, weil die als Hexe angeklagt war, die hat auch noch rausgehauen, weil rechtsgelehrt war er auch noch, da hat er so eine Verteidigungsschrift geschrieben. Das sind interessante Figuren, gerade die Leute, die so alle Wissenswände durchbrochen haben und was ganz Neues sich überlegt haben, das sind dann meistens wirklich irre Figuren in der Wissenschaft.
Ja. Und das ist jetzt, kommen wir mal zum Thema Wissenschaftsjournalismus, weil das ist ja letztendlich dein USP, wie es so schön heißt, Sachen gut zu vermitteln. Du hast erzählt, du kommst quasi gerade frisch von der Bühne.
Ja.
Ne? Und ich finde sowas cool. Es gibt ja, also ihr habt ja ein richtiges Bühnenprogramm, also was länger dauert, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden, schätze ich mal. Ne?
Zweimal 55 Minuten mit einer Trinkpause.
Ah ja, das ist immer ganz wichtig für die örtliche, Gastronomie, hätte ich beinahe gesagt. Nein, aber es ist fürs Publikum natürlich auch schön. Und das Kondensat sind ja diese Science Slammer, ne, die das in 10 Minuten machen, was wirklich irre ist. Und da kommen wir auf den Punkt. Also egal, ob du das zweimal 55 Minuten machst oder ob du das in 10 Minuten machst, du musst verkürzen. Und du musst es vor allem so darstellen, dass die Leute, die im Publikum sitzen, du machst es ja nicht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern für Leute, die vielleicht abends auch nicht mehr so ganz alle Ressourcen
oder nach der Pause nicht mehr so viele Ressourcen haben.
Das. Sag mal so, die wollen ja unterhalten werden. Das heißt ja heutzutage schön Edutainment. Was manche Leute ein bisschen anrüchig finden, ich überhaupt nicht.
Na, im Gegenteil, das ist der Job. Ehrlich gesagt, das ist ja die Leistung. Das ist auch die Leistung, die viele jetzt nochmal, ich sag mal, echte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, das ist nicht deren Ding. Das muss es auch gar nicht sein. Die sind ganz oft in ganz im Detail an ganz filigranen Sachen, weil Wissenschaft geht ja in sehr kleinen, meistens in sehr kleinen Schritten vorwärts. Ja. Da musst du wirklich in vielen Fällen Nerd sein, um da irgendwie noch sozusagen neue Sachen an den Grenzen des Wissens rauszufinden. Und mein Job sehe ich eher, und du, bei dir ist es ja ähnlich, den Leuten, die nicht in dieser Wissenschaft drin stecken, das auf eine vernünftige Weise zu erklären, dass sie sich nicht zwingen müssen zuzuhören oder was zu lesen, sondern dass es ihnen Spaß macht und dass sie Aha-Effekte haben und dass sie gleichzeitig aber sich unterhalten fühlen dabei und nachher sozusagen fröhlich was gelernt haben. Das ist ein Handwerk eigentlich, ne?
Ja, natürlich. Also das ist schwer, ne? Und da ist die Wissenschaftscommunity ja so ein bisschen gespalten. Also manche finden das ehrenrührig, weil du automatisch unscharf wirst, ne? Bei bestimmten Dingen. Natürlich nicht bei allen. Es gibt ja Fakten, da gibt es nicht viel dran zu rütteln, die lassen sich auch sehr einfach erklären, aber manche Prozesse muss man runterbrechen, und weil es sonst einfach so detailliert wird. Ne? Und das bedeutet ja auch ein bewusstes Aussuchen von Dingen, von denen du ausgehst, dass das Publikum die A interessant findet und B gut verstehen kann.
Ja. Ne? Aber alles im Leben ist ein bewusstes Aussuchen. Also jedes Foto, man sagt, ja, Foto ist ja was Echtes. Das Foto, das ist die Realität, die da abgebildet wird. Ja, aber das, was auf dem Foto drauf ist und was links und rechts nicht mehr drauf ist, das sucht ja jemand aus, der das Foto macht. Ja. Und das ist ja schon eine Selektion, die man macht. Und genauso ist es beim Vermitteln von Inhalten, von Wissen. Und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die irgendwo dran arbeiten, die suchen sich ja die ganz konkrete Fragestellung auch aus. Auch da ist ja schon eine Entscheidung, in welche Richtung gucke ich denn? Auch das ist ja schon eine Verzerrung. Und man muss damit leben, man muss damit offen umgehen. Und gerade in der Kommunikation mit Leuten, die sich beruflich mit was anderem beschäftigen und vielleicht einfach nur aus Interesse oder weil sie die Welt besser verstehen wollen oder sich einfach interessieren für diese komplexen Zusammenhänge und sich dran freuen, wenn sie die besser verstehen, für die muss man eben auch was auswählen, wo man sagt, okay, das Prinzip erklären wir dir mal auf eine Weise, die jetzt in einem wissenschaftlichen Paper vielleicht nicht angebracht wäre, aber in dieser Situation ist sie angebracht, weil du hast da einen Aha-Effekt und das, was du verstanden hast, das stimmt auch im Prinzip. Ja, also es, ne, und das finde ich total ehrenhaft. Und ich glaube, dass das in Deutschland mehr kritisiert wird aus der Wissenschaft im engeren Sinne als zum Beispiel in den USA. Ich habe das als Geo-Redakteur wirklich viel gehabt, dass ich dachte, Mensch, wenn du in den USA Institutsdirektoren, Professoren, Professorinnen, also Leute mit viel Renommee, wenn du die interviewst, die sprechen viel lockerer und entspannter und ohne Angst vor Vereinfachung oder mit nicht so viel Angst vor Vereinfachung mit einem Journalisten. In Deutschland gibt's das auch inzwischen, aber es ist viel, viel weniger. Viel öfter findet man hier Leute, die Angst haben, dass sie irgendwas zu sehr verkürzen und dann holen sie nochmal aus und dann machen sie nochmal drei Einschränkungen und die sind für den Laien und für die Laien gar nicht relevant, wenn sie das verstehen wollen. Aber das wird dann noch gesagt, damit man vor den Kollegen nicht da komisch rüberkommt.
Ne? Ich glaube, das ist die Angst. Also der Adressat ist in dem Fall gar nicht das Publikum, sondern das Kollegium, ne? Wo man denkt, man will sich da nicht blamieren. Ich habe mal einen, ich glaube, das ist der wissenschaftliche Leiter des Helmholtz-Instituts für Nachhaltigkeit in Potsdam, Mark Lawrence, ist ein US-Amerikaner, ein Professor, kennengelernt und die forschen genau an sowas, ne? Weil die sagen, die Wissenschaftscommunity hört sich gegenseitig nicht zu. Und das findet er gefährlich, ne? Also gerade auf so Klimakonferenzen, UN-Klimakonferenzen, wo die es dann eben beobachten, die verschiedenen Konferenzpunkte, verschiedene Veranstaltungen und schauen, wie reagiert das Publikum. Und oft sind sie halt sehr gelangweilt, gucken nur in ihr Handy und das ist natürlich gefährlich, ne? Weil dort kein Wissen ausgetauscht wird. Und die forschen daran, wie man das vernünftig rüberbringen kann, genauso. Aber das finden eben manche Leute ehrenrührig, damit habe ich ja auch gute oder schlechte Erfahrungen gemacht. Wobei ich glaube, das liegt dann teilweise woanders, weil wenn man Wissen allgemein verständlich macht, und im besten Fall klappt's, das Publikum versteht das, dann ist es natürlich auch deutlich kritischer, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, in alltäglichen Dingen, wo das wiedergefunden wird. Bei mir speziell natürlich im Wald.
Ja, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig, weil wir haben ja heute auch viele Diskussionen, wo sich alle möglichen Leute zu Recht beteiligen über Energie, über Natur, über unseren Umgang miteinander und so weiter. Und da werden ja andauernd wissenschaftliche Sachen sozusagen als Kronzeugen von allen Seiten herbeizitiert, aber oft von Leuten, die das wissenschaftliche Thema dahinter gar nicht wirklich durchdrungen haben und das auch teilweise gar nicht versucht haben. Also ich kriege das bei der Energiedebatte manchmal mit und ich habe ja nun wirklich, ich bin ja selber kein Physiker, aber ich arbeite seit 6 Jahren mit diesen beiden Physikern jede Woche an diesem Podcast. Also ich habe da schon eine gewisse, naja, wie soll man sagen, ich habe mal einen Bachelor schon, so fast einen Podcast-Bachelor. Nein, also wir reden da ja sehr viel drüber. Das ist schon irre, was da teilweise für, dann sagen Leute, Mensch, das ist doch nur Physik und behaupten aber etwas, was komplett gegen die Physik ist. Also das ist wirklich, wirklich irre. Und ich finde das deswegen so wichtig, dass man Leute mehr rüstet mit Wissen, mit Verständnis, mit Aha-Effekten, sodass sie auch bei solchen Diskussionen eher die Spreu vom Weizen trennen können und sagen, oh, da erzählt mir gerade aber einer Mist, weil ich habe nämlich eigentlich das Grundprinzip verstanden. Selbst sowas wie Treibhauseffekt, ne? Wir haben mit diesem Podcast jetzt mal ganz in Ruhe, das ist ja Klima und Physik. Mhm. Eigentlich 2 Worte, wo viele Leute sofort weglaufen. Ne? Klima ist immer so negativ, Physik, ujo, habe ich noch nie verstanden. Und das haben wir uns mal getraut. Einfach so, wir machen jetzt einen Podcast nur über Klima und Physik und zwar ohne erhobenen Zeigefinger. Wir erklären die Dinge einfach mal. Zum Beispiel Treibhauseffekt. Ich glaube, dass viele Menschen, selbst die sich für Klimaschutz und so interessieren und engagieren, ich glaube, viele könnten jetzt am Tisch, wenn sie Weihnachten oder bei der Familienfeier mit Diesel-Dieter am Tisch sitzen, Onkel Diesel-Dieter, dann könnten sie dem nicht erklären, viele, wie ist denn eigentlich der Treibhauseffekt? Was ist denn das eigentlich für ein Mechanismus? Der ist gar nicht so schwer, aber und den mal einmal zu verstehen, dann kannst du den nicht wieder entverstehen. Du kannst da nicht mehr wirklich dran zweifeln, dass der existiert, weil du verstehst jetzt, wie es eigentlich zustande kommt. Und das gilt für ganz viele Sachen. Das ist ganz wichtig, dass mehr Leute einfach so ein Grundverständnis haben. Die müssen jetzt nicht der Formel dazu aufschreiben können. Die müssen einfach wissen, wie sind denn eigentlich die Zusammenhänge?
Ja, ich meine, wenn man dann tiefer einsteigt, das ist halt das Problem. Du findest ja, ich will nicht sagen, zu jeder Studie auch eine Gegenstudie. Gerade im Klimabereich gibt es es auch. Natürlich, das ist verschwindend gering. Es ist häufig nicht unabhängig. Ne? Da muss man immer schauen, wie ist es finanziert. Ich sage mal ein anderes Beispiel aus, wo ich mich ganz gut auskenne, natürlich aus dem Forstbereich.
Wald vielleicht. Wald, genau. Geht's vom Wald eigentlich aus?
Ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, so richtig kennt sich, glaube ich, keiner aus, aber die meisten geben es nicht zu.
Oh ja, das stimmt.
Aber auch da kommt es natürlich zu Vereinfachungen. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die belegt, dass, oder die Grundaussage, wir haben uns auch mit dem federführenden Wissenschaftler auch hier in der Waldakademie darüber unterhalten, die belegt, dass Forstwirtschaft die Artenvielfalt erhöht.
Ja.
So, solche Sachen zum Beispiel. Ne? Also eine generelle Aussage. Und wenn man da mal genau
hinguckt. Also das auf bewirtschafteten Flächen, die mehr Arten ihren Lebensraum haben.
Genau, also die Arten, die schiere Zahl ist eine rein quantitative Aussage. Ne? Die Zahl steigt. Und dann haben wir ihn halt auch gefragt, also wie kann man sowas sagen, wenn wir wissen, dass geschätzte 80-90% aller Arten auch in Deutschland noch gar nicht entdeckt sind. Es ist tatsächlich so. Ich sag mal mehrere Beispiele. Also man sagt ja auch direkt, ja, sie meinen Bakterien und Pilze und so. Und sagt, ja, also ohne Bakterien und Pilze würden wir alle innerhalb von Minuten tot umfallen. Aber egal, die kann man ja mal aus dem Spiel lassen. Aber nehmen wir mal ein paar größere Arten. Ich habe... Ich weiß gar nicht, was ich hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Das war einfach so skurril, dass sich ein Gallmückenforscher an meine Agentin gewandt hat und hat einfach so nebenbei eine wissenschaftliche Publikation geschrieben, also Veröffentlichung, die er gemacht hat, und hat eine ganze Gattung nach mir benannt von Gallmücken. Die heißen alle Volibenia, keine Ahnung was.
Weil er dich erfreuen wollte weil er Gallmücken so doof findet, dass er dich ärgern wollte.
Nee, der wollte mich nicht ärgern. Der fand das gut, dass ich mich für den Schutz alter Wälder in Deutschland einsetze, weil die halt nicht richtig erforscht sind. Und wenn wir da kaufen, wir haben ja nur noch ein paar Promille Anteil, wirklich halbwegs vernünftige Ökosysteme in Deutschland. Und da habe ich ihn mal gefragt, was er schätzt. Also der ging um deutsche Arten, die entdeckt worden sind. Die hat er dann nach München und so weiter. Sag ich, was gibt's denn, wie viel gibt's denn davon? Und er sagte so 3 Männchen, weil er hat nur Männchen gesammelt. Die sind dann halt leider auf irgendeiner Stecknadel jetzt irgendwo. Mal gefragt, wie viel Arten sind denn, was schätzt er denn, wie viel Gallmücken? Also nicht Gallwespen und nicht Gallmilben und sonst irgendwas. Nur. Es ist ein sehr, sehr spezielles Spektrum, muss man sagen. Wie viel Arten allein in Deutschland von diesen Gallmücken noch nicht entdeckt sind? Wollte sich nicht so richtig. Ja, so, ich sage, ja, nur sagen Sie mal, wenigstens eine Schätzung. Ein echter Wissenschaftler, 100% korrekt, ne? Soll das ja auch sein. Aber er sagte, mit vorgehaltener Pistole würde ich schätzen, so 2.000 bis 3.000. Nur Gallmückenarten nicht entdeckt. Und weltweit sind, glaube ich, entdeckt an Gallmückenarten, ich glaube, ich meine, er hätte irgendwas gesagt, so um die 600, vielleicht waren es auch 6000, spielt gar keine Rolle. Wir sehen gleich die Relation. Man schätzt in seiner Community, dass weltweit alleine an Gallenmücken ungefähr 1 Million Arten nicht entdeckt sind.
Und dann, was die jeweils für Funktionen möglicherweise
auch haben. Auch das, die Interaktion, die machen ja irgendwas und irgendwas passiert daraufhin. Wir reden nur von Gallenmücken. Also wir reden also von einem super schmalen Insektenspektrum.
Man muss ja dankbar sein, dass es Leute gibt, die irgendwann mal sagen, ich werde jetzt Gallenmückenforscher. Also IHK geprüft.
Also das hat er auch beklagt, dass es immer weniger werden leider. Ne? Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Forstwissenschaftler, der sagt, wir erhöhen die Artenvielfalt auf gut Deutsch gesagt, indem wir Bäume fällen. Aber wovon reden wir? Wir reden von Quantitäten, das heißt, es müssten mehr werden, aber wenn du die gar nicht zählen kannst, weil du gar nicht weißt, was du zählen sollst, ja, und dann stellte sich eben raus, es sind Offenlandarten. Ne? Also,
ja, und das gar nicht da hingehören. Ja,
also
Arten, also die ohne ist störungsanzeigende Arten, richtig. Dass die überhaupt da sind, ist, man kann die zählen, aber eigentlich ist das ein Signal, dass was nicht in Ordnung ist, richtig, mit dem Waldökosystem.
Und er wertet das als Signal, als positives Signal, weil Artenvielfalt ist ja immer positiv konnotiert. Mhm. Ne? Und das muss man sagen, nee, stopp, aber auch das ist eine Fehlinformation. In dem Ökosystem die originale Artenvielfalt, die ist immer gut, aber alles andere muss man dann mal sehen. Und es ist klar, in einem typischen Wald wieder hier in Mitteleuropa anzutreffen. Es gab es so gut wie keine Offenlandarten. Und wenn ich auf einmal sehr viele verschiedene Offenlandarten reinkriege, habe ich eine höhere Artenvielfalt an Offenlandarten. Die kann ich übrigens viel besser zählen. Ne? Gräser, Kräuter, die im Wald kaum auftauchen, die sehe ich natürlich sofort. Darauf bezogen ist seine Studie richtig. Ne? Aber daraus eine Aussage abzuleiten, ich erhöhe die Artenvielfalt, und das hat er getan. Ne? Das ist natürlich hochproblematisch. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt. Das war zum Beispiel einer der Wissenschaftler, die sich sehr stark gegen mich positionieren. Kann er ja machen. Also wir unterhalten uns, sieht man nebenbei auch mit solchen Leuten.
Also nicht der Gallenmückenforscher, sondern
der Forstwissenschaftler. Ja, der Gallenmückenforscher, der fand das ja alles ganz cool, genau. Weil er halt, das sind ja seine Rettungsinseln für die nicht entdeckten Gallenmückenarten, die man noch erforschen könnte. Dieser Forstwissenschaftler, ne, der, das ist einer der führenden, sagen wir mal, der Opponenten von mir. Und wenn der mit solchen Aussagen kommt und das ein politisches Signal ist, Leute, bewirtschaftet mehr Wälder, weil ihr hört damit die Artenvielfalt, dann ist das schlicht und ergreifend falsch.
Das soll ja auch das Signal sein, das steckt ja auch dahinter.
Aber wer will das einwerten? Ne?
Aber wenn ich sehe das ja so ein bisschen von halb außen, also ich bin ja dein Freund und wir sind ja befreundet, das heißt, ich bin natürlich parteiisch.
Aber das heißt nicht, dass du völlig unkritisch bist.
Nee, genau. Aber ich bin nicht Teil dieser Forst-Bubble. Nein, wie man neudeutsch sagen würde. Und ich fand das ganz, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe, als ich noch bei Geo war, hat mir ein Forstamtsleiter geschrieben aus Niedersachsen, der ein unheimlicher Fan des Geo-Magazins war.
Vergangenheitsform war.
Nee, ich denke auch immer. Wir sind freundlich auseinandergegangen. Und ein unglaublicher Wohlleben-Hasser. Er hat tatsächlich mir geschrieben, wie können Sie nur also so ein tolles Magazin mit dem Voldemort des Waldes zusammenarbeiten? Und wirklich ohne Mist jetzt. Ne? Und er hat dann aber so ausführlich geschrieben, und wo ich aber dachte, Mensch, der hat sich... Das sind ja oft keine bösen Menschen, die sozusagen in der Diskussion auf der anderen Seite sind. Das war wirklich jemand, der hatte ein Anliegen und der empfand das so. Und dann habe ich sehr lange mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben, und unter anderem hat er dir eben auch, das ist das Thema jetzt, Unwissenschaftlichkeit. Ich will gar nicht da in diese Details gehen, aber ein Beispiel, der Wohlleben hat irgendwo gesagt, im Facebook oder so, wenn da also Rückegassen alle 20 Meter sind, dann wird der Boden so verdichtet, dass überall auf der ganzen Fläche, nicht nur an den Rückegassen, die Fruchtbarkeit leidet. Und dann sagte dieser Forstamtsleiter, da habe ich also beim Umweltbundesamt gefragt, es gibt solche Studien nicht. Und ich dachte, okay, Umweltbundesamt ist jetzt für mich als Wissenschaftsjournalisten jetzt nicht der einzige Ort, wo man gucken müsste, ob es eine Studie gibt. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe... mal geguckt, und natürlich gibt es Studien, die durchaus nahelegen, man kann dann an den Studien wieder was bezweifeln und so, aber es gibt mehrere Studien, die durchaus nahelegen, dass also in Wäldern, wenn da Sachen platt gedrückt werden, dass dann die ganze Fläche oder große Teile der Fläche leiden, weil sich dieser Druck durch das Erdreich ja weiter fortpflanzt, neben der Rückegasse oder neben dem Ort, wo irgendwas planiert worden ist. Und dann habe ich ihm das geschickt und habe gesagt, also Sie werfen dem Herrn Wohlleben hier Unwissenschaftlichkeit vor. Ich bin jetzt nicht sein Außenminister, aber ich muss mal kurz sagen, da haben Sie nicht genau hingeguckt. Und nicht, Herr Wohlleben, weil diese Studien, erstens, zweitens, drittens, schauen Sie mal hier, da kann man jetzt drüber diskutieren, was die genau aussagen, aber die stützen schon sehr das, was Herr Wohlleben da gesagt hat. Da war ja tatsächlich sehr... Das hat ihn, also es gibt ja Leute, die dann einfach den nächsten Mist loslassen und sagen, das ist alles Quatsch. Und das hat ihn aber durchaus zum Nachdenken gebracht. Und wir haben dann nett und wirklich freundlich hin und her geschrieben. Es gibt ja oft in dieser Forstwelt Leute, die dann einfach sagen, ja, der Wohlleben und irgendwie was nachplappern, was man über dich so sagt, dass du halt kein Wissenschaftler bist und so. Und dann habe ich ihm gesagt, also ich glaube, sie haben hier einfach was nachgeplappert und das, was sie als Vorwurf hier formuliert haben, das stimmt einfach nicht. Das sage ich Ihnen. Ich zeige Ihnen das jetzt hier. Und das fand ich ganz schön. War ein sehr schöner Mailwechsel.
Ja, das finde ich auch bewundernswert, dass du dir da die Zeit dafür nimmst. Also sagen wir mal so, bei mir ist es so, ich diskutiere auch gerne. Tobias zum Beispiel lädt jedes Jahr Studierende Masterstudiengang Forstwirtschaft ein. Das sind junge Leute, die natürlich anders ausgebildet werden als in dem neuen Studiengang, den wir zwei mit initiiert haben. Sozial-ökologisches Waldmanagement, also das ist eher die konservative Seite. Mit denen diskutieren wir auch und das macht natürlich Spaß, ne, solange das eben nicht polemisch wird. Mhm. Also wenn ich Briefe bekomme, habe ich jetzt gerade wieder so einen ellenlangen Brief von einem Förster bekommen, der anfängt, ja, im Prinzip stehen wir doch auf derselben Seite, aber, und dann wird der halt zwischendurch immer wieder richtig beleidigen. Ja. Ich denke, also da muss ich sagen, da ist mir dann die Zeit echt zu schade. Also niemand, weil da ist dann, also wenn das in die Richtung geht, da sehe ich keine echte Diskussionsbereitschaft, also für mich.
Ne? Ja, und das hat sich jetzt auch so ein bisschen, also gerade was deine Rolle in der ganzen Walddiskussion angeht, hat sich das ja so über die Jahre so ein bisschen verselbstständigt, das Ganze. Du bist in der Schublade drin, steckst ja manchmal auch Leute in die Schublade rein, du bist ja auch nicht der Chefdiplomat, das macht dich ja auch aus. Es ist schon so, ja. Das hatte der auch noch geschrieben, dieser Mensch, von dem ich gerade erzählt habe. Ich weiß sogar den Namen noch, den sage ich natürlich jetzt hier nicht, weil er wirklich sympathischer Kerl war. Und der hat aber auch geschrieben, ja, und Herr Wohlleben, der ist ja auch, der verdient ja auch Geld damit. Wo ich dann gesagt habe, ja, das ist ein völlig untaugliches Argument, weil andere Leute verdienen ja auch Geld mit dem Wald und äußern ihre Meinung. Ich habe dann gesagt, der Herr Professor Kaiser. Ja. Der ja eher vielleicht das vertritt, was die klassische Forstwirtschafts- und Forstwissenschaftsblase sozusagen findet. Der hat auch ein Buch geschrieben. Was machen Sie denn jetzt, wenn das plötzlich total erfolgreich wird? Glauben Sie dem dann auch nicht mehr, weil der verdient ja Geld damit? Ne? Und fand ich irgendwie auch lustig. War, glaube ich, nicht so erfolgreich, das Buch. Aber wo ich dann dachte, das ist doch kein Argument. Ob jemand erfolgreich als Autor ist, ist doch kein Argument zu sagen, dann kann es ja nicht stimmen, was er sagt.
Ne? Nee, und was dann auch interessant wird, ist bei der Gelegenheit, dass dann häufig, das habe ich wirklich schon mehrfach von verschiedensten Seiten gehört, so eine Art Verschwörungstheorie, das ist alles ein langer Plan gewesen, so eine Gegenwelt aufzubauen und damit Geld zu verdienen. Nee, also ich bin ja aus der klassischen Forstwirtschaft ausgestiegen, eigentlich schon in meinem ersten Jahr im Revier. Mhm. Und habe dann einfach Dinge nicht mehr mitgemacht, aber nicht groß drüber geredet, weil sonst hätte mein Chef mir das verboten. Mhm. Und irgendwann habe ich angefangen, so ein bisschen drüber zu reden, einfach mal Sachen anders zu machen. Ja, und dann so ist die ganze Geschichte ins Rollen gekommen und habe dann im Prinzip, so muss ich mal überlegen, ja, ich würde mal sagen, so 20 Jahre später erst angefangen zu schreiben. Mhm. Also nachdem ich schon längst gekündigt hatte bei Landesforst, also Konsequenzen gezogen, eigenen Forstbetrieb aufgebaut und so weiter und so fort. Und dann habe ich das Schreiben angefangen und auch nur meiner Frau zuliebe. Also es war überhaupt kein Plan dahinter oder so. Und Medienerfahrung habe ich eigentlich darüber gesammelt, dass ich halt bekloppte Sachen gemacht habe, um den Wald zu retten. Ne? Zum Beispiel Survival-Kurse, ja, Überlebenstraining und habe den Gemeinden gesagt, komm, lass mich sowas anbieten und lass eure alten Buchenwälder stehen. Mhm. Das ist wirklich der einzige Grund, warum hier im Umkreis, wirklich im weiten Umkreis die ältesten Buchenwälder stehen, weil die halt deswegen keiner abgesägt hat. Damals gab es keine Verwendung dafür. Heute kann man die in dieses Urwaldprojekt einspeisen, ne, und kann die auch über längere Zeit darüber absichern. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt haben die Gemeinden das halt einfach mitgemacht unterm Radar. So ist das eigentlich entstanden. Und da war ich aber schon Außenseiter dieser ganzen Leute. Das haben die alles mitgenommen. Und als das Buch Das Geheimleben der Bäume damals, das ist jetzt schon 10 Jahre her, so erfolgreich geworden ist. So, und
10?
Dann,
so mehr?
Ja. Nee, es ist 2015
rausgekommen.
Ja, ja. Oh. Doch, ich hätte gedacht, das ist auch noch nicht so lange.
Also in den 70er.
aber dann ist das Ganze, da wurde das dann als Bedrohung wahrgenommen. Ne? Vorher hat man gesagt, ah, das ist ein Spinner, alles Quatsch. Hat es laufen lassen sozusagen. Und dann hat man es als Bedrohung wahrgenommen, weil, und das kriegen wir ganz häufig zurückgespiegelt, die Leute jetzt häufig bei den Försterinnen und Förstern im Wald stehen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Das ist doch nicht gut für den Boden. Ihr fahrt mit den Harvestern da rein, das zerstört doch alles. Das empfinden die als Belästigung. Und wenn ich ehrlich bin, das ist natürlich genau das, was ich bezwecke. Mhm. dass Menschen sich im öffentlichen Wald, das hat was mit Demokratie zu tun, ne, anfangen bei ihrem Personal, das ist es ja letztendlich, einzumischen. Und dieses Verständnis, die Forstwelt, die war halt bis vor, na, ich sag mal, so 10, 15 Jahren fast kaiserlich organisiert. Mhm. Also wirklich,
das war eine kleine hoheitliche Aufgabe früher gewesen. Die hatten, haben wir bis heute ja, tragen die ja Uniformen. Also es hat ja schon sowas, so einen hoheitlichen Touch immer noch. Es wird ja auch die Hälfte der Wälder oder so, ist ja auch staatlich weiterhin, ne?
Ja, staatlich und kommunal und du bist da dein eigener kleiner König. Mhm. Also ist schon cool. Dir guckt keiner so ganz genau auf die Finger und es wird viel gejammert. Ja, das ist alles nicht mehr so wie früher, aber sicher, es haben sich ein paar Sachen geändert, aber im Prinzip ist es immer noch so, du bist da gar nicht richtig kontrollierbar. Das war auch der Grund, warum ich mich da so durchmogeln konnte mit meinem Ökokram. Ne?
Ja, also aber dieses als Gefahr wahrgenommen werden, also das macht sich ja oft fest. Ich verfolge ja diese Debatte über dich. Mhm. Alle paar Jahre poppt ja mal wieder irgendwas hoch. Dann äußert sich irgendeiner und sagt, der Wohlleben ist nicht in Ordnung. Und dann wird das in manchen Medien wieder aufgenommen und dann fragen manche auch nochmal dich und dann gibt es eine kleine Welle. Aber dieses Gefühl, dass das gefährlich ist, was du bei den Leuten auslöst, für den Betrieb sozusagen, den Normalbetrieb. Das wird ja oft begründet damit, dass wo kommen wir denn dahin, wenn man einfach so tut, als wären jetzt Bäume, als wären die irgendwie wie Menschen, als wenn man die so anthropomorphisiert, ist ja der Fachbegriff. Ja, das darf man in der zoologischen Forschung, macht man das auch nicht und so weiter. Aber du bist ja auch gar kein Forscher. Du machst ja populärwissenschaftliche Literatur. Also ich sag mal so, bei den Physikern kann ich mir nicht vorstellen, wir machen ganz oft Vergleiche. Stell dir mal vor, die Elektronen wären jetzt Kinder und dann wuseln die da so rum und so, da beschwert sich jetzt keiner. Bei Bäumen wird das als Gefahr wahrgenommen, weil man irgendwie, dann haben die Leute irgendwie Empathie für diese Lebewesen, weil sie sie auf eine andere Weise mit einem anderen Blick mal kennengelernt haben, eben so ein bisschen durch so eine menschliche Brille. Das ist ja auch einfach eine Erzählweise, wie man das macht. Und dann sozusagen kommt sozusagen der große Impuls, die müssen wir vielleicht ein bisschen besser behandeln oder müssen deren Umfeld besser intakt halten. Mhm. Das ist doch nichts Schlechtes. Das ist so wirklich, wenn man Lebewesen wie es Bäume oder Tiere, bei Jane Goodall waren es eben die Schimpansen, wenn man denen mit einer Empathie begegnet und man hat die durch eine Erzählung, mit metaphernreiche Erzählung von deren Leben und deren Mechanismen, hat man diese Empathie aufgebaut. Das ist doch was Gutes. Also das ist doch wirklich verrückt, das als was Negatives darzustellen, weil man das in der Wissenschaft nicht so macht. Ja, muss man ja nicht, aber du machst es in deinen Büchern halt, ne?
Genau. Also immer so, wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, völlig okay. Mhm. Ne? Wenn Leute sagen, das stimmt so nicht, dann muss ich sagen, das ist dann halt nicht richtig. Ne? Also ich zitiere ja auch Studien und formuliere die dann eben in allgemeinverständliche Formen um. Und letztendlich ist ja unsere ganze Sicht der Natur eine Vermenschlichung. Also Natur würde niemals in Arten denken, wenn sie denn denken könnte. Es ist ja ein abstrakter Begriff, ne? Ist ja keine Person. Aber wenn Natur denken könnte oder wenn wir einzelne Lebewesen fragen könnten, die würden niemals sagen, das ist eine Art. Das ist ein willkürlicher Begriff. Ne? Also das sieht man schon daran. Also das ist ja heutzutage gar nicht mehr genau zu definieren. Wie definiert man überhaupt eine Art?
Genetisch oder nach äußeren Merkmalen unterscheidet sich ja das, ne?
Richtig.
Ja, also dass man sagt, okay, eigentlich ist das eine Art, das wurde jahrhundertelang so beschrieben, das ist exakt gleich, aber wenn man einen genetischen Code auswertet, sagt man, oh, unterschiedlich.
Unterschiedlich, dann haben wir das Problem, wir legen das halt willkürlich fest, auch den Übereinstimmungsgrad. Mhm. Und wenn der eben überschritten wird oder unterschritten wird, dann sagen wir, okay, das ist eine eigene Art. Aber bei bestimmten Lebewesen, wie zum Beispiel bei Bakterien, da fuddeln wir, ne? Mhm. Da sagen wir, oh, da gibt es, also das sind, also die Einzeller sind ja die mit Abstand artenreichsten. Und diese Artenvielfalt spielt sich eigentlich bei den Einzellern ab. Also Pflanzen und Tiere, die sind eigentlich völlig am Rande. Mhm. Und gerade die allerkleinsten lassen wir eigentlich meistens außen vor. Und die sind so divers, dass man die gar nicht einfangen kann. Und da sagt man dann schon, wenn die noch zu 70% identisch sind, sagen wir, ist eine Art, aber Art kann man nicht sagen, dann fuddeln wir lieber und sagen, ja, nee, oder dann sagen wir lieber, es ist eine taxonomische Einheit. Dann weiß man, okay, das ist schon so ein bisschen, also ich will nicht sagen gefuddelt, weil man muss es ja irgendwie in eine Form kriegen, dass wir es verstehen.
Weißt du, was ich am allerschönsten finde an dem, was du gerade sagst, dass du das Wort fuddeln benutzt. Das habe ich ewig nicht gehört. Ich komme ja aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Ich komme ja aus dem Rheinland, ne? Fuddeln bisschen
fuschen
einfach, genau, ne? Aber fuddeln, das kriege ich von meinen Großeltern, das Wort.
Okay, sehr schön. Ich bin 60, muss ich dazu sagen. Vielleicht hat es damals was zu tun. Wir fragen mal ganz kurz, Tobias sitzt hier mit seinen Kopfhörern dran. Du fuddeln kennst du aber auch noch, oder?
Ja, von dir.
Ah, okay. Also von mir.
Von den, wie uns die Alten sagten.
Okay, also ihr benutzt das nicht mehr, aber ich weiß. Ich war, es gibt so Wörter, wir müssen mal kurz abschweifen, wo unsere Kinder auch immer lachen. Das ist, wenn wir sagen, das ist peppig.
Ja, oh, das war was sozusagen vor 30 Jahren meine Mutter sagt, ah, das ist doch eine ganz peppige Farbe hier, so ein Petrol-Pullover habe ich dir gekauft zu Ostern. Oder so.
Das war zu der Zeit, wo die Jogginganzüge noch so aus Fallschirmseide in lila, gelb und dann so große, komische, undefinierbare schwarze Muster drauf.
Wobei meine Mutter hört das wahrscheinlich. Mama, sorry, ich liebe das, was du mir schenkst, immer und dich auch.
Also ich habe sowas getragen in meiner, sagen wir mal, Jugend war da gerade schon rum, aber heute würde ich sagen, zählt noch so Jugend. Aber du hast sowas nur tragen müssen, aber nicht wollen?
Nein. Das war gerade. Ich fand nur das Wort Teppich, was Tobias gerade sagte. Das ist auch sowas. Das hat man halt in den 80er, 90er Jahren gesagt, ja, wenn irgendwelche Schnitte, Designs, Farben irgendwie jugendlich sein sollten. Und ich nutze das Wort auch, weil ich das damals so aufgenommen habe. Und meine Kinder finden das auch seltsam.
Ja, genau. Naja. So viel zum Thema Fuddeln. Wieso jetzt?
Du bist dazu gekommen, weil du gesagt hast, die Biologie oder die Artenkunde
fuddelt
ein bisschen, wenn sie sagen, ja, also so genau können wir es eigentlich gar nicht sagen. Wir definieren uns das irgendwie hin. Und das ist natürlich ein menschlicher Blick.
Ja, natürlich.
Ein vermenschlichter Blick natürlich drauf. Ja.
Wir versuchen halt, und das ist ja auch ist völlig in Ordnung, Natur zu sortieren. Ich meine, in eurem Podcast, ihr habt zum Beispiel auch mal was zum Thema Quanten gehabt.
Ja.
Ne? Ich habe mal zu Weihnachten ein Buch bekommen von Tobias und Johanna. Das heißt jetzt nicht Quantenphysik für Dummies, sondern das ist aber so in der Art, aber ein bisschen freundlicher formuliert. Ich hab's.
Peppige Quantenphysik. Ja.
Ich habe es aber trotzdem nicht ganz verstanden. Ich glaube, es gibt auch keinen Quantenphysiker und Physikerinnen, die das richtig verstehen, aber die zumindest eine Ahnung davon haben, wie es sein könnte. Ne?
Tatsächlich, die wirklich Guten sagen, wir verstehen es auch nicht, Leute, aber wir haben die Zusammenhänge hier mal so offengelegt.
Ja, ja, so in der Art. Ne? Also ich finde das übrigens faszinierend, ne? Weil da stößt ja unser Verständnis auch die Möglichkeit von Metaphern im Übrigen an Grenzen. Ne?
Ja, das ist das berühmte, zum Beispiel Schrödingers Katze.
Ja, ne, ich muss gerade dran denken. Ne? Wenn man den Katze, nur so lange man den Karton nicht aufmacht. Also genau. Magst du es nochmal kurz erklären?
Ja, ich erkläre es nochmal gleich. Aber ich sag mal vorher, es ist ein Gedankenexperiment, nicht weil man irgendwas besser verstehen will, sondern es ist ein Gedankenexperiment, was die Grenzen unserer Metaphern und unseres Verständnisses als Menschen offenlegen möchte. Ja. Das ist auch der Sinn dieses Gedankenexperiments. Also Schrödingers Katze funktioniert so. Schrödinger hat sich ausgedacht, es gibt eine Kiste, da ist eine Katze drin. Und außerdem ist da ein Mechanismus drin, ich muss nochmal von vorne anfangen. Also Schrödinger hat sich eine Kiste ausgedacht, da ist eine Katze drin. Und da ist auch eine radioaktive Substanz drin, die zerfällt. Das geschieht nach den Regeln der Quantenphysik. Das ist sozusagen, die haben eine Halbwertszeit. Nach der Halbwertszeit ist die radioaktive Substanz zur Hälfte zerfallen. Aber welches Atom wann zerfällt, kann man nicht sagen. Ist absolut zufällig nicht vorhersagbar. So. Und dann haben auch noch in der Kiste drin ist ein Giftfläschchen, das sich öffnet, wenn diese radioaktive Substanz zerfällt. Man kann das also, es ist an diesen Quantenzufall gekoppelt. Also es ist total unvorhersagbar, ob dieses Gift jetzt nun rauskommt oder nicht und die Katze umbringt oder nicht. Das ist ein makaberes Gedankenexperiment. Mhm. So, und der Gedanke ist jetzt so, die Katze ist, wenn die Kiste zu ist, dann kann man tatsächlich nach den Regeln der Quantenphysik nicht sagen, ist das jetzt zerfallen oder nicht, ist das Gift draußen oder nicht. Ist die Katze tot oder lebendig? Sie ist nach den Regeln der Quantenphysik, solange man nicht hinguckt und die Kiste zu ist, beides gleichzeitig. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, das geht nicht, das können wir uns nicht vorstellen. Und das ist der Sinn dieses Gedankenexperiments, dass man sagt, ja, in der Mikrowelt bei den Teilchen, da ist das so, das ist bewiesen worden, das ist so. Wir können uns das in der Makrowelt aber nicht vorstellen. Wir brauchen im Grunde diesen Transfer in unsere Alltagswelt, der funktioniert nicht. Da ist unser Gehirn nicht für ausgerichtet. Braucht man gar nicht probieren. Das ist der Sinn dieses Gedankenexperiments.
So, also das heißt, alle, die ihr zugehört habt, wenn ihr das nicht versteht, habt ihr das Experiment verstanden.
Genau, ne? Das ist der Sinn der Sache, dass ihr das nicht versteht. 1a mit Sternchen, sitzen bleiben.
So, und
also sitzen bleiben im Sessel, nicht in der Schule.
Nein, da gehört das immer Gott sei Dank raus. So ist wir beide. Aber trotzdem Versuch des Quantenphysik. Es gibt ja so ein paar Sachen mit den Photonen, das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Also ein paar sehr interessante Experimente, die man tatsächlich verstehen kann.
Ja, sie wird ja auch benutzt. Die Regeln der Quantenphysik, die sich uns nicht erschließen, die werden ja benutzt, zum Beispiel für Verschlüsselungstechnologie. Das ist
Quantencomputer.
Quantencomputer, das funktioniert. Das stimmt alles auf dieser kleinen Ebene. Und deswegen hat ja Einstein hat ja sehr damit gehadert. Einstein hat ja mit der Quantenphysik nicht wirklich viel zu tun gehabt. Also der hat die nicht selber vorangetrieben, sondern hat die aber wahrgenommen. Und hat aber immer damit gehadert und hat gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Dinge, wenn ich erst so und so und so sind, wenn ich hingucke, wenn ich eine Messung mache, so ist das in der Quantenphysik, und hat das auch auf die große Skala gemacht und hat gesagt, wenn ich den Mond, denn der Mond da ist und ich gucke nicht hin, gucke in die andere Richtung, wenn der aufgegangen ist, dann ist der doch trotzdem da. Und das war sozusagen im Grunde wie Schrödingers Katze. Er hat diese Regeln der Quantenphysik auf unsere Makrowelt transformiert und hat festgestellt, dann das funktioniert nicht. Das ist völlig entgegen dem, was wir uns auch nur vorstellen können. Ja. Aber in der kleinen Welt funktioniert es, und das sieht man daran, dass eben Quantenkryptographie, Quantenverschlüsselung funktioniert. Das Quantencomputer, noch in sehr kleinem Maße nur, die funktionieren. Das heißt, die Regeln sind offensichtlich zum großen Teil richtig.
Ja, und das ist ein schönes Beispiel dafür. Also selbst wenn die besten Leute, die sich damit beschäftigen, das nicht verstehen, kann man es anwenden, weil man es auf simplere Erklärungen runterbricht. Ne? Sonst könnten wir ja nicht damit arbeiten. Ja. Ne? Und da sind wir wieder beim Thema Wissenschaftsjournalismus. Es geht ja auch darum, dass ich damit arbeiten kann, dass ich Entscheidungen treffen kann, dass ich mich entscheiden kann, zum Beispiel auch bei den Bundestagswahlen. Ne, da spielen ja so Sachen eine Rolle. Da muss man auch Wissenschaft ja verstehen. Also, wenn man so Dinge hört, wir bauen alle Windräder ab oder so, da muss man sagen, dann wird es schon sehr grob. Also, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Politische gehen, sondern Wissenschaft muss auch der Allgemeinheit Erklärungen für den Alltag liefern können, sonst ist sie nicht, will ich sagen, nicht wertlos, aber sonst verschenkt sie viel zu viel Potenzial. Und umgekehrt, gerade von öffentlich geförderter Wissenschaft, erwarte ich das auch, dass ich Hilfestellung bekomme. Zum Beispiel, ne, soll ich mir eine Solaranlage montieren? Wie ist das mit Elektroautos? Ist das wirklich so, dass die Batterie so schädlich ist und ich doch lieber meinen alten Diesel, weil Diesel-Dieter seinen alten Diesel weiterfährt? Ja. Und diese ganzen Dinge. Also da erwarte ich schon eine Entscheidungshilfe, die aber so neutral formuliert ist, dass ich die Entscheidung selber treffen kann. Ne?
Manchmal sind die Fakten aber nicht neutral, tatsächlich, muss man auch sagen. Also ich würde noch mal ganz kurz sagen, unser Podcast besteht nicht nur aus Quanten.
Nein, das war nur ein Beispiel. Nur,
dass die Leute nicht abgeschreckt sind. Wir machen nämlich auch solche Sachen, wie du das jetzt gerade hier ansprichst. Also wir machen gerade in jetzt mal ganz in Ruhe, da machen wir nämlich genau solche Sachen, alle physikalischen Fragen, die mit klimarelevanten Themen, also die Effekte des Klimawandels selber, Treibhauseffekt, wie funktioniert das eigentlich, aber auch die physikalischen Hintergründe bei den Lösungsoptionen, also bei verschiedenen Antriebsformen fürs Auto. Und ich finde schon, das rüstet die Leute, die uns hören, hoffentlich ein bisschen auf in diese Debatte. Aufrüsten klingt so martialisch, aber es rüstet sie für diese Debatte. Also gibt ihnen Rüstzeug, das ist nicht so militärisch, dass sie einfach bestimmte Sachen als Quatsch verstehen sofort und sagen, das ist keine vernünftige Aussage. Zum Beispiel, jetzt muss ich, also ich auch mal ein bisschen, das ist eine politische Frage, aber da sind die Fakten einfach eindeutig. Bei der Frage, ist es irgendwie sinnvoll, sich vorzustellen und das vielleicht auch politisch voranzutreiben, dass unsere Pkw-Mobilität mit E-Fuels klimaneutral wird? Und die Antwort aller Wissenschaftler, die ehrlich sind und die Ahnung haben, ist, das ist nicht vorstellbar.
Ja.
Das ist absoluter Quatsch, weil es diese E-Fuels einfach in den Mengen, die dafür nötig wären, nicht gibt und auch nicht geben wird in einer Zeit, die in irgendeiner Weise relevant wäre für unsere Bemühungen, den Klimaschutz anzuwenden. Also, und das ist ja auch Wissenschaft. Es gibt einen sehr gut verständliches Paper vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu dieser Frage IFO. Wie viele sind eigentlich verfügbar, werden verfügbar sein? Ich glaube, das Zieljahr ist 2035 oder 40. Dann sagen die, okay, wir haben jetzt mal angeguckt, Wissenschaftler, das sind, glaube ich, in dem Fall sogar Wirtschaftswissenschaftler. Wir haben mal angeguckt, wie viele Ankündigungen für E-Fuel-Herstellungsanlagen gibt es auf der ganzen Welt? Okay, wenn die alle gebaut werden, Klammer auf, es ist nur 1% wirklich finanziert von diesen Ankündigungen. Wenn die alle gebaut werden, kommt eine Summe X an E-Fuels 2040 auf den Markt, wird verkauft. Diese Menge in einem optimistischen Szenario, diese Menge reicht, ungefähr dafür in Deutschland, also wir reden von weltweiter E-Fuel-Flüsse, reicht dafür in Deutschland 10% der Flugzeuge und der Schiffe zu betanken. Kein Auto.
Und für die bräuchte man es ja, ne?
Ja, genau. Vorrangig. Und das ist, also wenn du das liest und sagst, okay, pass auf, es kommt noch ein technologischer Fortschritt, es werden 2040 fünfmal so viel E-Fuels wie in diesem optimistischen Szenario, dann ist immer noch total irrelevant. Das ist totaler Quatsch. Und dann muss man ja noch überlegen, ein E-Fuel-Auto fährt ja im Grunde auch mit Strom. Das ist, genau. Das ist auch eine wissenschaftliche Hintergrund. Ich glaube, vielen ist das so nicht klar. Ein E-Fuel-Auto fährt mit Strom, weil der E-Fuel wird hergestellt mit Strom. Und Wasserstoff braucht man dazu und Strom nochmal. Da braucht man Wasserstoff, da braucht man Strom, braucht man verschiedene Sachen. Aber man braucht viel Strom. Und wenn man das vergleicht, die gleiche Menge Strom, mit der ein E-Auto 100 Kilometer fährt, ein akkubetriebenes E-Auto, mit der gleichen Menge Strom, umgewandelt in E-Fuel, fährt ein E-Fuel-Auto 25 Kilometer. Da weißt du doch schon alles. Das lässt sich auch nicht großartig mehr verändern, weil ein E-Fuel-Auto mit einem Verbrennungsmotor fährt. Der Wirkungsgrad vom Verbrennungsmotor ist über 150 Jahre ausgeforscht worden. Da verändert sich nicht mehr groß was dran. Also da haben wir, der Wirkungsgrad ist ungefähr 40%. Also 40% der Energie vom Treibstoff kommen wir auf die Straße.
60%, eigentlich eine fahrende Heizung.
Ne? Ist eine fahrende Heizung. 60, so, und da ist ja viel Forschung reingegangen. Das ist ja bewundernswert. Die letzten 3-4% sind von Rudolf Diesel noch Effizienz getrimmt worden. Danach ist aber ein bisschen was vielleicht noch, aber da ist nur noch marginal was passiert. Und das, man kann das aus grundsätzlichen, naturgesetzlichen Gründen nicht noch nennenswert verbessern, diesen Wirkungsgrad.
Also insofern, das ist immer so, das ist ja keine... Das ist ja gar keine politische Aussage, das ist ja ungefähr dieselbe Aussage wie die Sonne geht im Osten auf und nicht im Westen. So,
ja, also, ne, nur aber sobald man das ausspricht, macht man natürlich eine politische Aussage, weil man sagt, alle Leute, die euch erzählen, unsere Pkw können doch super mit E-Fuels fahren und dann, die kommen dann aus Chile und so weiter, ja. Alle Leute, die das erzählen, haben entweder keine Ahnung oder sagen absichtlich die Unwahrheit. Ich glaube, meistens ist es so eine Art Mischung aus beidem.
Ja, sagen wir mal so, politisches Kalkül, weil viele Leute sich innerlich dagegen sträuben. Ich weiß gar nicht warum. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt E-Auto fahren. Ich glaube, seit 7 Jahren. Nee, warte mal. Oder 8, ist ja auch egal.
Ja, ich hab den Solardach drauf und so weiter.
Ja, aber wir haben natürlich auch schon aus ökologischen Sachen dazu entschieden. Also am Anfang war das, also da musste man, da war die Reichweite nicht so weit. Und wenn wir bis Köln und zurückfahren im Winter, dann aber nur Heizung aus und ganz langsam zurück in die Eifelberge hoch, dass man auch nach Hause kommt. Das war schon ein bisschen Pionierarbeit, würde ich sagen. Das hat sich ja heute geändert, ne? Aber, und ja, die sind teuer und Gebrauchtwagen gibt's noch nicht so viel am Markt. Das kommt ja jetzt alles. Aber was ich damit nur sagen möchte, grundsätzlich kenne ich zumindest keine E-Autofahrerinnen und Fahrer, die sagen, wir würden nochmal zurückwechseln wollen, einfach weil das viel cooler ist. Ne? Es ist angenehm, es ist cool. Heutzutage hat diese Reichweitenangst, das Thema ist ja auch erledigt. Ne? Aber der Punkt ist, auf den ich raus will, das sind ja Fakten. Ne? Und wenn Leute, das ist ja genauso, als wenn jemand den Klimawandel leugnet. Auch da kann Wissenschaft aufstehen und sagen, Leute, es reicht jetzt. Das ist eine Riesengefahr. Und selbst das ist ja nur eine Untergefahr der viel größeren Gefahr der Umweltzerstörung. Da finde ich, da darf Wissenschaft auch nicht ruhig sein.
Ja, aber das Problem bei so Leuten, die Bullshit verbreiten, mal auf nicht Deutsch gesagt, das ist ja, das dauert ungefähr eine Minute, irgendeinen Quatsch rauszuhauen und zu sagen, ich habe doch mal gelesen oder beim YouTube gesehen, Klimawandel ist gar nicht, weil gab ja schon da und da eine Eiszeit und da war hohes CO2 und so weiter. Diese ganze Komplexität überhaupt nicht durchdrungen haben, die fast niemand durchdrungen hat, aber einfach aus sich irgendwas rauspicken und dann irgendwas sagen. Das dauert genau eine Minute, sowas rauszuhauen. Das aber sozusagen demjenigen zu erwidern mit einem vernünftigen Argument, dauert Stunden, wenn man das macht. Ja. Also, weil man muss sich ja dann selber erstmal nochmal schlau machen. Ich glaube, es gibt natürlich super Experten, die können das schneller, weil die halt auch super drin sind im Thema. Aber ich als Wissenschaftsjournalist, ich kann mich ja auch ganz gut aus mit den Sachen. Aber wenn irgendjemand mir so konkret irgendwas vor die Füße wirft und sagt, guck mal hier, Klimawandel gibt's nicht, weil XYZ. Und das sind Sachen, die sich oft ja plausibel anhören im ersten Moment. Da kann ich da schon dagegen argumentieren, aber oft nicht spontan. Und die Zeit hat man einfach nicht immer. Ne? Und das ist, es gibt, ich weiß nicht mehr, wie die so und so Regel. Es dauert mindestens das Fünffache, irgendwie Quatsch zu Quatsch zu widerlegen, ist die fünffache Zeit, die es braucht, als es die Zeit braucht, um den Quatsch rauszuhauen.
Ja klar, also Quatsch kannst du ja raushauen, aber dafür gibt es ja keine Quellen.
Ja.
Das ist ja das Schöne.
Ja, du sagst halt irgendeine Quelle oder so. Ne?
Ja, ja, ja. Und so wie zum Beispiel mit dieser Artenvielfalt. Forstwirtschaft erhöht die Artenvielfalt und Moment, stopp, ja. Ne, muss das dann aufarbeiten.
Ne? Ja, aber genau, es gab doch auch bei der CO2-Aufnahme von Wäldern, gab es doch auch diese Studie von einem Professor, der behauptet hat, in einer Fachzeitschrift, der behauptet hat, bewirtschaftete Wälder würden mehr CO2 aufnehmen als unbewirtschaftete Wälder. Das habe ich damals als Journalist verfolgt und ich bin ja nicht in der Wissenschaft selber drin, aber ich habe dann gesehen, da gab es von der Naturwaldakademie in Lübeck, das sind ja wirklich auch gute Fachleute, die haben dieses sehr kleine wissenschaftliche Paper von diesem Professor, ein emeritierter Professor, das sind ja dann oft noch betagtere Menschen,
die sowas raus kenne,
total auseinandergenommen, so dass ich es auch als Laie eigentlich sogar verstanden habe, dass der einfach Äpfel mit Birnen verglichen hat und dass das einfach komplett methodisch nicht funktioniert hat. Und trotzdem ist, Jahre später wird einem in der Diskussion über Wald und CO2-Aufnahme von Wald dieses Paper immer noch von Leuten, die das in ihrer Argumentation gut brauchen können, wird einem das immer noch vorgehalten. Wo man echt denkt so, Leute, das ist absolut, dieses Paper ist sozusagen widerlegt worden, oder es ist widerlegt worden, es ist gezeigt worden, dass das auf jeden Fall so nicht stimmt, wie der das gesagt hat.
Also ich meine, ich kenne die Widerlegung nicht, aber ich das Argument selber ist mir, glaube ich, vor 3 Tagen nochmal auf irgendeiner Social-Media-Plattform aufgeploppt. Und das kann nur so sein, ich vermute mal, dass die Naturwaldakademie das auch so widerlegt hat, dass die eben nicht Urwälder gemeint haben. Dazu gibt es ja eine große Studie, Carbon Europe IP von 2008, die belegt hat, dass selbst viele, viele Jahrhunderte in die Zukunft keine Abnahme der der Kohlenstoff, es wird übrigens sogar CO2 eingelagert, man korrigiert sich ja immer auf Kohlenstoff, ist tatsächlich das gesamte CO2, was eingelagert wird. Das sind also nicht ab bei Wäldern unserer Breiten, in den Tropen sieht das ja ein bisschen anders aus. Ja. Die vergleichen das mit Plantagen und wenn man Plantagen sich selbst überlässt, zum Beispiel eine Fichtenplantage und selbst wenn der Borkenkäfer nicht reinginge, nur mal angenommen, da lässt das Wachstum tatsächlich nach. Das haben wir übrigens hier in meinem alten Revier selber schon mal erforscht über eine Bachelorarbeit. Und in dem Augenblick, wo man die selbst in eine ökologische Bewirtschaftung bringt, steigt der Zuwachs der Bäume wieder an. Also wenn du eine Plantage sich selbst überlässt, ne, und gegen, das würde jetzt ja für Forstwirtschaft sprechen, das stimmt. Und diese Plantage bricht halt irgendwann zusammen. Das wäre ungefähr so, als wenn ich einen Urwald mit einem Maisfeld vergleiche. Ein Maisfeld, was ich sich selber überlasse, bricht irgendwann zusammen. Das CO2 wird wieder frei. Also muss man sagen, Maisfeld sich selber überlassen ist kein Umweltschutz. Stimmt.
Ja.
Kann man grundsätzlich erstmal so sagen. Rein auf den kurzfristigen Kohlenstoffspeicher bezogen. Und so ähnlich ist es mit einer Fichtenplantage auch. Die bricht irgendwann zusammen. Da verfault zumindest ein Teil des Holzes, wird ein Teil des CO2 wieder freigegeben. Aber es hat halt mit Urwäldern nichts zu tun. Die machen das nicht.
Ne? Ich weiß nicht mehr genau, worauf diese Kritik an diesem Paper sich bezogen hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich weiß noch, dass ich gedacht habe, also so kann man das wirklich nicht machen. Das geht einfach nicht. Ja. Das war einfach so völlig Äpfel mit Birnen halt verglichen. Ne? Ja. Naja, also wo du gerade Maisfeld sagst, ist auch so ein Fakt. Ich glaube, wenn man sozusagen diese Zusammenhänge, auch die Größenordnung, ne, wie viel Energie produziert hier, wie viel CO2 wird da eingelagert. Viele Menschen, und da zähle ich mich auch selber zu, haben Probleme, diese Größenordnung immer wieder sozusagen ineinander zu bringen. Dann hat man eine Sache, die ganz toll ist und versteht in dem Moment selber nicht, geht mir auch oft so, das ist zwar ganz toll, aber das ist völlig irrelevant, weil das einen Mini-Beitrag hat. Und deswegen, du hast gerade Maisfeld gesagt, mir geht das immer so, das habe ich mir dann mal gemerkt, diese Größenordnung. Ja, ein Maisfeld macht Energie, wenn man den Mais, wie in Deutschland ja üblich, zum Biosprit herstellen oder auch zu Biogas und so weiter benutzt. Maisfeld produziert Energie und es ist ja grüne Energie, es ist ja nachwachsend und so weiter. Dass das ökologisch natürlich eine Katastrophe ist, so Maismonokultur jetzt mal dahingestellt sein. Nur die Energie jetzt mal. Wenn du auf dieselbe Fläche von diesem Maisfeld Photovoltaik machen würdest, Klammer auf, ökologisch viel besser für die Böden und alles, dann würdest du mindestens 30, wahrscheinlich 40 Mal so viel Energie ernten, wie das Maisfeld Energie herstellen kann. Ich glaube, das muss man ganz oft sagen, Leute immer sagen, ja, dann machen wir das halt mit Biosprit oder mit HVO oder so. Nee, das ist ich denke so, nee, das ist total ineffizient und das verschlingt unsere, das sind dann dieselben Leute, die sagen, Windkraft verschlingt so viele Flächen, die sagen halt auch, AVO ist super. Ich denke, nee, AVO verschlingt so viele Flächen, Windkraft verschlingt auch Flächen, aber nicht
ja, so viel. Also auch da vielleicht nochmal, weil ich das auch immer wieder gefragt werde. Ich finde Windenergie super, halt nur nicht im Wald. Wir haben noch so viele Flächen, das kann man übrigens auf dieser Seite, wie heißt das, Agora Energiewende, sehr schön mit so Schiebereglern mal schauen, wie viel Flächen, die ökologisch, muss man so sagen, minderwertig sind, haben wir denn? Und wir haben riesige Flächen. Es wird unsystematisch zugebaut. Ne? Das ist das, was mich ein bisschen ärgert aktuell. Ne? Es muss halt schnell gehen. Ja, und schnell heißt manchmal in dem Fall leider auch schlampig. Ne? Also für mich immer wieder Paradebeispiel, freue ich mich auch über jede Windkraftanlage, die ich da sehe, entlang von Autobahnen in solchen Maisäckern. Wo es heißt, gut, kein Dorf in der Nähe, perfekt, da stört das kein Ding, macht doch noch 100 dazu. Vorausgesetzt natürlich, da weht der Wind, aber das haben wir in also hier bei uns in der Nähe haben wir das an verschiedenen Stellen, wo man sagt, ja, da gehören die hin. Ich würde die jetzt nicht überall in den Wald knallen, weil Wald hat ganz andere Klimawirkungen. Und wir sehen das dann halt gerade bei Windenergie und den Standorten, wenn man das gegenrechnet, immer auf Kohlenstoff bezogen. Ne? Wir sehen das nicht in Bezug auf Ökosysteme, auf ökosystemare Leistungen in Bezug auf das Klima, also Feuchtigkeit, Niederschläge und so weiter. Und Windkraftanlagen fragmentieren halt Wälder. Ne?
Das ist übrigens, das wollte ich nämlich auch noch sagen, bevor du sagst Ökosystemleistung. Ja. In der ganzen Diskussion, jetzt kommen wir kurz nochmal zum Wald zurück.
Ja.
Wir machen so ein bisschen Wanderung hier. Ne? In der ganzen Diskussion um das Thema, was machen wir mit unserem Wald?
Ja.
Ich finde, so von aus meiner Betrachtung, die ich jetzt über die Jahre da gemacht habe, es gibt eigentlich ein Thema, auf das sich viele grundsätzlich einigen könnten. Auch die Leute, die Forstwirtschaft sehr intensiv betreiben und die dich doof finden, weil du manchmal zur Vorsicht mahnst. Nämlich das Thema, eigentlich müssten Leute, denen der Wald gehört, entschädigt werden, wenn sie nicht nur Holz rausholen, sondern Ökosystemleistungen des Waldes fördern. Was du gerade sagtest, Kühlung, Wasserspeicher, auch ja Hochwasserverhinderung, ja so ein bisschen natürlich auch Biodiversitätsförderung und so weiter. Das müsste eigentlich etwas sein, was in Wert gesetzt werden kann, was man misst und sagt, okay, dieser Wald wird von jemandem hier bewirtschaftet, der über das normale Maß hinaus, den und den und den Faktor so und so verändert hat, das ist der Gesellschaft was wert, weil das ist ja was, wovon wir alle profitieren. Dafür muss er möglicherweise weniger Holz rausholen, weil sozusagen den Wasserhaushalt des Waldes zu optimieren und den zu fördern, bedingt manchmal, dass man vielleicht nicht kahl schlägt. So, jetzt mal salopp gesagt, ja. Da kannst du das Holz, was du nicht kahl geschlagen hast oder was du nicht rausgeholt hast, kannst du nicht verkaufen, hast dann aber möglicherweise was anderes verdient. Darauf können sich doch eigentlich im Prinzip ganz viele einigen, ne? Das muss halt nur ein System gefunden werden, wie das gut gemacht wird. Ne?
Also solche Vorschläge gibt es ja, ne? Dass man zum Beispiel, also und was ich ganz wichtig finde, für den Ist-Zustand entschädigt wird, nicht für einen versprochenen zukünftigen Zustand.
Ja, ja, klar.
Darauf buchen ja viele Zertifikate, ne?
Ja.
Sondern dass man das per Satellit, das kann man auch sehr schön beobachten, schaut, wie geht's dem Wald, wie viel Biomasse haben wir dort, ist die Biomasse gesund, wie kühl ist der Wald, da kann man das sehr schön dran ableiten und knüpft daran eben Förderprämien, weil das unmittelbar korreliert mit der Stärke des Holzeinschlags, mit der Baumartenauswahl und so weiter. Das kann man relativ schlank abrechnen. Das ist ja auch immer die Frage, wird da wieder eine Monsterbehörde geschaffen? Und das geht sehr schnell umsetzbar. Die Daten liegen auf dem Tisch. Ich glaube, es sind sogar rudimentär die entsprechenden Computerprogramme da. Könnte man sehr einfach verschneiden, zum Beispiel mit der Einkommensteuer über die Katasterdaten. Da sind die ja zumindest bei den allermeisten Leuten hinterlegt. Die Eigentumsverhältnisse, Adressen und so weiter. Das ginge relativ schlank umzusetzen. Der entscheidende Punkt für mich ist nur, es muss wirklich über dem Mindeststandard sein und wo ist der? Den haben wir ja aktuell gar nicht. Ne? Also ich finde, wenn jemand einen Kahlschlag macht, das ist schlimmer als bei Rot über die Ampel fahren. Ne? Weil die Person das lokale Klima für die Lokalbevölkerung drastisch verändert zu mehr Trockenheit und höheren Temperaturen. Ne? Und dass das Einzelpersonen dürfen, das finde ich schon sportlich.
Naja, die dürfen das ja nicht nur, sondern die bekommen das auch von, im Zweifelsfall, von Leuten, die da von der Forstbetriebsgemeinschaft oder auch von ihrem örtlichen Forstamt, weil das irgendwie traditionell da ist, das sind Borkenkäfer, die kriegen das sogar empfohlen.
Ja.
Ist ja nicht nur, dass sie das dürfen und ein Zähneknirschen wird es ihnen erlaubt, sondern in vielen Fällen ist es ja Standard sozusagen.
Ja. Und da ist halt, kommen wir nochmal zu unserem, jetzt ganz einfach zum Abschluss unserer Podcast-Folge. Siehst du, wir sehen schon, wir können es hier unendlich, was cool ist, über solche Themen unterhalten. Nochmal zurück. Es geht eben auch nicht nur um Informationen vom Laienpublikum, sondern auch von Politikerinnen und Politikern. Ne? Und auch denen muss es genau so aufbereitet werden. Ne? Also ganz im Ernst, wer von, egal welche Partei, welche Couleur, hat Zeit, sich Studien durchzulesen.
Nee, es muss ja aufbereitet sein. Die werden natürlich auch beraten von Leuten aus der Wissenschaft,
ja,
die das dann vielleicht nochmal auch ein bisschen besser auf den Punkt bringen können. Aber wir haben tatsächlich überlegt, wir von unserem Physik-Podcast haben wir überlegt, wollen wir nicht vor der Wahl, da haben wir es dann, die Wahl wurde dann plötzlich immer früher, da haben wir gedacht, das schaffen wir nicht mehr, ein kleines Büchlein rausgeben, so ein bisschen auch als Gag, ja. Thermodynamik für Politiker. und das irgendwie sozusagen ein bisschen öffentlichkeitswirksam verteilen, wo man einfach sagt, pass mal auf, Thermodynamik ist sozusagen Verbrennungsmotor, geht nicht über 40-41%. Es wird nicht gehen. Das ist thermodynamisch durch den zweiten und ich glaube den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und den Carnot-Prozess und so. Das geht nicht und das müsst ihr einfach einmal verinnerlichen. Ne? Und nach dem Motto, ja, die Ingenieure und die Erfinderinnen, die werden schon noch irgendwie den Verbrennungsmotor richtig, richtig super ökologisch machen. Nee, das können sie gar nicht.
Aber da fragt man sich doch, das fassen wir so auch nochmal gerade aufmachen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht schaffe ich das auch nochmal mit einer Politikerin oder Politiker, das zu eruieren. Wo ziehen ihre Informationen her? Weil was die müssten, ich sag mal, da kann man mal einen Namen nennen, der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Waldpolitik, Professor Bauhus, der ist ja doch aus meiner Sicht sehr konservativ unterwegs, Forstwirtschaft und blendet meiner Meinung nach eine Reihe von aktuellen Studien einfach aus. Ne? Zumindest in seinen Ratschlägen. So, das kann er ja machen als Person, gar keine Frage. Umgekehrt müsste aber die Politik doch einschätzen können, ist diese Person qualifiziert? Das wird's halt schwierig, ne?
Also ich habe ja Wissenschaftsjournalismus gemacht, vor allen Dingen ja bei Geo in allen möglichen Wissenschaftsfeldern. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass das eine Besonderheit ist bei diesen Themen Forstwissenschaft, weil die eben auf so eine besondere Weise ja geprägt sind in Deutschland. Mhm. Hast du auch mal schon mal bestimmt hier drüber gesprochen, weil es gibt halt diese Fakultäten und die hängen alle auch miteinander zusammen, auch mit diesem amtlichen, forstamtlichen Wesen, die wiederum werden auch am Holzertrag gemessen, weil die müssen das Geld abgeben an ihre Landesregierung, wenn es Staatsforst ist und so weiter. Das hängt also alles so ein bisschen zusammen und es gibt natürlich noch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich mit Wald und waldrelevanten Themen beschäftigen. Mhm. Biologen und Ökologinnen und Bodenkundler und so weiter und so weiter, die das sozusagen außerhalb dieses Forstwesens machen. Und ich habe auch den Eindruck gehabt in vielen Gesprächen, dass die Leute, die im engeren Sinne aus dem Forstwissenschaftsbereich kommen, dass die mit den anderen überhaupt nicht viel zu tun haben. Wahrscheinlich, da gibt es natürlich Kooperationen, würde man wahrscheinlich schreien jetzt alle auf und sagen, ich habe doch mit dem Professor Dings und mit der Doktorin so und so, habe ich doch schon Projekte gemacht. Aber ich habe auch den Eindruck, die nehmen manchmal diese Studien gar nicht wahr. Nee. Also ich habe da habe ich mit dem Matthias Laubrecht, der ist ja nun der ist Evolutionsbiologe, aber der sehr, sehr versiert in all diesen Fragen wirklich auch des Waldes. Und der sagt halt Sachen, die total dem widersprechen, was jetzt viele dieser Leute aus der Forstwissenschaft sagen. Und der ist aber auch Professor. Und ich denke so, aber die nehmen das gar nicht wahr. Die sagen halt, die einhellige Meinung in der Forstwissenschaft ist die. Und die meinen aber nur sich selbst. Das finde ich schon erstaunlich.
Ja, also das ist schwierig und sagen wir mal, von außen kann man das halt schlecht beurteilen. Ne? Also das ist ja eine Aufgabe, da habt ja nicht nur ich mich verschrieben, du ja auch, ja. Ne? Also du ja auf ganz vielen anderen Feldern auch gleichzeitig. Das ist ja letztendlich nichts anderes, was du damals bei Geo schon gemacht hast, was du aktuell mit dem Podcast machst oder wenn du eure Bühnenshow und diese ganzen Dinge machst. Leute in den Stand versetzen, dass selber beurteilen zu können. Ne? Und natürlich hat es trotzdem ein Gewicht, wenn da so ein Forstwissenschaftler kommt und sagt, pappalapapp, das ist alles Quatsch, weil man, das ist ja grundsätzlich auch korrekt, der Wissenschaft erstmal vertraut. Wer soll denn sonst Fakten liefern?
Naja, ne? Und die heißen halt auch Forstwissenschaftler. Und wenn ich habe eine Frage, da brauche ich jetzt einen Physiker oder eine Physikerin, dann frage ich einen Physiker oder eine Physikerin. So, wenn ich eine Frage zum Wald habe, wen fragt man dann als Mensch aus der Politik? Ein Forstwissenschaftler. Und das ist eben aber anders, weil mit dem Wald sich auch noch andere Leute beschäftigen, die nicht aus diesem Forstwesen, aus der Forstpartie, sagen wir.
Kommen, das ne? ist ja alles sehr traditionell.
So, ja. Und das ist halt eine Besonderheit in dem Fall, dass sozusagen hier man sich eher konzentriert, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch wen dann Journalisten fragen. Das sind Leute aus dem Segment, wo das Wort Forst schon im Namen steht. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Man müsste vielleicht ab und zu auch mal so ein bisschen die Leute fragen, wo das Forst vielleicht nicht davor steht, die aber auch Biologie und Waldbiologie und Ökologie machen. Also zum Beispiel so ein Michael Succo, ne, Professor, der ist ja schon betagt und in Ehren, in Rente ist er nicht, sondern er ist nicht mehr so aktiv. aktiv, aber er ist ein ganz, ganz toller, hervorragender Experte. Der ist aber ja nicht Forstwissenschaftler, der hat aber sehr viel zu sagen zu dem Thema und sehr, sehr kenntnisreich. Der ist ja berühmt, der wird auch gefragt. Aber solche Leute gibt's ja auch sozusagen im akademischen Mittelbau. Die müssten eher eine Rolle spielen, finde ich, in der Informationsbeschaffung über Wald. Auch.
Definitiv.
Das wäre vielleicht eine, und ich glaube, das ist eine Erklärung, dass das hier eine Besonderheit ist. Es gibt die Forstwissenschaften und es gibt die Leute, die sich außerhalb des Forstwesens damit beschäftigen.
Also die anderen Leute beschäftigen sich mit Wald, ne? Und Wald ist halt, also die Bäume sind ja in Bezug auf Artengruppen die kleinste im Wald, ne? Mhm. Also wie viele heimische, da streiten sich ja noch die Experten, was ist überhaupt ein Baum, was zählen wir überhaupt zu heimischen Bäumen?
In vielen Fällen gibt es nur eine.
Ne? Ja, ja. Aber sagen wir mal, so plus minus 70, ne?
Ja.
So, und dann schauen wir uns mal Säugetiere an oder wir gehen mal wieder zu den, die wir schon mal erwähnt haben, zu den Gallmücken runter, ne, und denken, oh, das sind ja nun um Größenordnung mehr als Bäume und wir reden da nur von einer ganz kleinen Gruppe innerhalb der Insekten. Also man müsste eigentlich ganz, ganz viele Leute hören, die ihre Berechtigung hat, überhaupt keine Frage. Ne? Also Holz, schönes Produkt, das kann Forstwissenschaft gut beurteilen, das muss man auch sagen, ne? Nach wie vor. Dafür sind das die Expertinnen und Experten. Für das Gesamtökosystem muss das viel breiter werden. Und schön wäre es halt, wenn die Eigentümerinnen und Eigentümer des Waldes, und das ist halt bei über der Hälfte die Bevölkerung, in den Stand versetzt wird, zumindest mal eine Ahnung dafür zu bekommen, in welche Richtung sie das gerne hätten. Ne?
Ja. Ja, also das ist, und ich hoffe so ein bisschen, das ist auch so mein Gedanke, auch was den Studiengang angeht, jetzt kommen wir wirklich wieder am Anfang an, das ist doch toll, runde
cool,
Sache.
Cool, aber du bist ja auch geschulter Moderator.
Was denn? Ja, ich moderiere tatsächlich sehr gerne in letzter Zeit, ich habe das ja von Amts wegen bei Geo öfters gemacht, als Chefredakteur wurde ich öfter mal angefragt und das gibt immer noch Leute, die mal fragen, Mensch, kannst du nicht hier, da
moderieren? Ja, ich kann nur
sagen. Ich mache das richtig so ein bisschen auch sehr als kleines Standbein jetzt, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Egal, was ich aber sagen wollte ist, dieser Studiengang, mein Gedanke ist ja schon auch dabei, dass man denkt, okay, es muss doch irgendwie Brücken am Ende, bei allem Konflikt, den das hervorgerufen hat, diese Einrichtung, das war ja bei dem Studiengang zu Ökolandbau, als die in den 80er Jahren gegründet worden sind, war das ja ähnlich, da haben sich die traditionellen Agrarwissenschaften auch gewehrt dagegen und gesagt, Mensch, jetzt kommen welche Leute, die sagen, wir sind aber die Ökologischen, wir machen doch auch was mit Pflanzen. Da gab es Konflikte, bei dem Waldstudiengang gab es auch Konflikte. Trotzdem glaube ich, wenn man dann anfängt, mal so zusammen an solchen Themen zu arbeiten, dann werden sich auch Brücken bilden, dann wird man auch sehen, eigentlich will man ja die Gesundheit des Waldes aus verschiedensten Gründen, wollen das aber ja alle. Mhm. Und das wäre, wenn da mehr Kommunikation zustande kommt, fände ich das schon schön. Also das wäre doch echt eine Überlegung. Und gerade in Eberswalde gibt es ja auch die traditionellen Forstwirte. Die haben sich jetzt am Anfang ja auch gewehrt gegen diesen Studiengang. Mhm. Aber wenn er jetzt nun mal da ist, ist doch wirklich die Hoffnung, Leute, jetzt macht doch mal was zusammen.
Genau.
Weil man lernt voneinander, mein Ding.
Ja, aber das ist ja auch cool. Also dieser Studiengang ist super cool. Der wird ja nicht nur von Geo unterstützt. Das ist ja ein Riesenkonsortium von der Greenpeace-Stiftung bis hin zur Bauwirtschaft. Das ist ja alles an Bord. Also mehr Unterstützer, Firmen und Organisationen als Studierende, das ist auch cool. Ne?
Popo von Geo unterstützt. Uns wurde ja auch vorgeworfen, mehrfach, dass wir das nur, weil wir nur Geld machen wollen. Und ich dachte aber, Leute, wo machen wir denn da Geld? Nirgendwo. Wir haben von vornherein gesagt, wir können da kein Geld dazu schießen, aber was wir tun, ist Zeit und Engagement dazugeben. Aber das spenden wir sozusagen als Geo. Geld
verdient man aber anders. Es waren zumindest einige Försterinnen und Förster, die ihr Abo gekündigt haben.
Ja, das war aber nicht so viel.
Nein. Hoffentlich auch genug andere dann dazugekommen. Aber ich sehe es genauso. Letztendlich, es geht ja gar nicht darum, Gräben zu ziehen, aber man muss halt erstmal schauen, wo stehen wir. Mhm. Ne? Und das ist klar, also das sehe ich als meine Aufgabe und klar, ich kann auch austeilen, so ist das nicht. Deswegen, wenn ich da mal was einstecken muss, das sehe ich sportlich. Ne? Du bist ja sehr, sehr viel freundlicher unterwegs, auch in solchen Sachen. Ich rege mich manchmal über Sachen auf und das zeige ich dann
deswegen
auch.
Deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand auf dich anspricht, ich bin nicht sein Außenminister, aber.
Nee, also sehr cool. Jens, schön, dass du hierher gekommen bist. Freut mich total. Ich hoffe, alle haben ein bisschen was mitgenommen aus diesem Gespräch und sehen, ist auf der einen Seite ist Wissenschaftsjournalismus eine Gratwanderung, ne? Zwischen Vereinfachung und Fakten. Und Fakten sind ja immer im Vordergrund. Ne? Die Frage ist, wie viel darf ich runternehmen, dass man es richtig gut versteht und immer noch den Originalinhalt transportiert.
Ja. Ne? Also wir, wenn ich da der letzte Werbeblock ist der, wenn da mal Leute das mal sich anhören wollen, wie wir das machen, jetzt mal ganz in Ruhe, könnt ihr mal anhören, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es auch in die Shownotes schreiben, wenn ihr welche habt.
Machen wir.
Also das ist so ein bisschen ein Beispiel, wo wir das versuchen, ohne erhobenen Zeigefinger und so, dass die Leute auch verstehen können.
Ja, finde ich sehr schön, dass man sich in Ruhe fortbilden kann und vor allem verbreitet das Optimismus, das ist ja auch das, was wir machen, oder Zuversicht, das habe ich unterscheiden gelernt über einen Psychologen, ne? Weil Zuversicht entsteht durch Handeln, ne? Und dazu ruft er letztendlich auch auf, ne? Das ist ja das, was ihr machen wollt, es soll ja mal vorangehen hier mit der Transformation, die ja im Übrigen schon auf Hochtouren läuft, das wird da leider viel zu schlecht kommuniziert.
Wir stehen da viel besser da in vielen Punkten, richtig, als man das denkt.
Ja. Genau, also deswegen, wenn ich gefragt werde, glaubst du, wir kriegen die Kurve? Würde ich sagen, naja, also ich schätze die Chance mal mindestens 50-50 ein. Ich würde mal eher sagen 51-49. Ich bin ja.
Es wird schon noch viele Schäden geben vorher, aber ich glaube, es gibt keinen Totalschaden.
Das glaube ich auch. Also es wird schwerer, das auf jeden Fall. Alleine wenn wir sofort bremsen würden, hat das ja einen irren Nachlauf, ne, über die Ökosysteme. Das ist halt so. Aber es wird eine lebenswerte Zukunft geben können. Und die ist, ich glaube, die Transformation ist schon so, gerade im Energiebereich, so stark am Laufen, dass unser Hauptaugenmerk aktuell eher auf der Politik/Demokratie liegen muss. Ja, ne, weil das gefährdet das eigentlich viel stärker, wie ein Blick in die USA uns leicht erschaudern lässt.
Weil auch die neue Regierung in den USA das nicht wird ausbremsen können, meiner Meinung nach, was immer auf dem Energiesektor stattfindet. Das hat so eine Eigendynamik gewonnen, jetzt in den letzten 2-3 Jahren vor allen Dingen. Das läuft.
Und wir kommen nicht zum Ende, aber das muss noch gesagt werden. Irgendwann läuft ja auch diese Administration aus, ne, vorausgesetzt das Wahlsystem in den USA bleibt erhalten, aber selbst wenn nicht, global positionieren sich alle Unternehmen, die vernünftig sind, allmählich um. Und wenn man jetzt wieder eine Rolle rückwärts macht, verliert man den Anschluss. Ne? Also das wissen auch die großen Firmen, können sie sich eigentlich gar nicht leisten, ne, weil dieses fossile Zeitalter, das wird enden. Die Frage ist halt nur, wann. Ne?
Und wie viel Schäden noch stattfinden müssen, bis es dann zu Ende ist. Also das müsste man halt klein halten, das wäre ja schön.
Ja, und wer sich technologisch aber nicht entsprechend schon aufgestellt hat, wir sehen es ja bei der E-Mobilität aktuell in Deutschland, ne, dass man natürlich die zögerliche Haltung da mal locker 5 Jahre verloren hat. Und in dem Bereich sind das ja Welten. Ne? Ja. Also das ist halt der Punkt. Man merkt ja mittlerweile, es gewinnt ja wieder an Fahrt. Ich hoffe, dass die Kommunikation, sind wir bei dem Thema, das ist Kommunikation, dass man die Erfolge auch mal besser kommunizieren kann, ne, weil sich da ganz viel tut. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich mittlerweile, dass man so, wow, wir haben alles. Also eigentlich haben wir jetzt genug, auch an Technik, das reicht schon. Also es wäre schon schön, wenn noch ein paar Sachen entwickelt würden, aber braucht man streng genommen gar nicht. Ne? Es läuft ja schon.
Ne? Man braucht nichts mehr erfinden. Nee. Tatsächlich, man muss nur machen.
Man muss nur machen, ne? Und es machen halt auch viele. Also,
gerne kann auch was erfunden werden, ist alles super, aber man könnte das jetzt auch schon so machen.
Man könnte das jetzt mal umsetzen und das läuft eben. Ne? Also Jens, wir bleiben dran, alle beide. Also bei euch gerne in den Podcast rein, wir verlinken ihn in den Shownotes, deswegen brauche ich euch die Titel gar nicht merken, könnt ihr gerne reinklicken. Wir bleiben natürlich auch dran und natürlich gibt es auch immer mal wieder Dinge zu berichten, wo man sagt, jo, da muss man auch noch mal ein bisschen Salz in die Wunden streuen, ne, dass manche Leute aufwachen. Aber insgesamt sind wir beide der Meinung, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, wir sind gut unterwegs. Es darf schon noch ein Zahn zugelegt werden.
Ja, sehr gerne.
Wunderbar, Jens. Herzlichen Dank.
Peter, bis bald.
Vielen Dank. Und genau, wir sehen uns sowieso bald wieder und alle anderen, die zugehört haben, wir hören uns bald wieder bei Jens und bei mir. Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.